Herzlich willkommen zu Casino oder Recruiting, der Podcast zum Thema Mitarbeiterbegeisterung aus der Sicht eines Angestellten. Hast du dir eine Anmoderation überlegt? Nee, ich dachte, das wäre die Aufgabe vom Podcast-Host. Ich dachte, du schickst mir was. So fing gerade die Unterhaltung zwischen Sabrina und mir an. Und damit herzlich willkommen zu einer absolut ungeskripteten Podcast-Folge, wo noch keiner weiß, was hier passiert. Niemand ist gespannter als wir, wie das Ganze hier ausgeht. In diesem Sinne herzlich willkommen, Sabrina.
Ja, danke schön, lieber Christian. Ja, das ist doch Leben, oder?
Das ist
Das ist
absolut
doch
Leben.
Leben. Das halbe Leben ist Improvisation und daran sind wir doch gut.
Selbstsicheres Auftreten bei absoluter Ahnungslosigkeit.
Genau,
Kann
genau
ich.
so.
Sabrina, ich freue mich, dass du hier bist. Ich weiß so ungefähr, was du machst. Die Zuschauer von Casino oder Recruiting wahrscheinlich noch nicht. Deshalb erzähl gerne mal, wer bist du, was machst du und ja, mit wem haben wir das Vergnügen?
Ja, wie viel Zeit habe ich? Nein, Quatsch. Ich versuch's mal direkt auf den Punkt zu bringen. Ich bin Leadership Coach, Feel-Good Managerin, Organisationsentwicklerin, Beraterin für Unternehmenskultur. Das ist so mein Kernschwerpunkt. Ich bin jetzt seit ja, fast 7 Jahren bin ich selbstständig in diesem Bereich. War vorher lange Zeit im Konzernumfeld unterwegs und habe da halt mitbekommen, was so mit einem Unternehmen passieren kann, mit einer Unternehmenskultur, wenn dieser Wohlfühlfaktor abnimmt. So, und das hat mich quasi dazu getrieben, zu dem, was ich heute tue, was ich heute aus Leidenschaft tue und tatsächlich jeden Morgen, fast jeden Morgen, da muss man mal ganz ehrlich sein, fast jeden Morgen mit einem Lächeln aufstehe und mich darauf freue, was dann den Tag auf mich wartet. Genau, das mal ganz grob zusammengefasst, was so mein Job ist.
Ganz grob zusammengefasst haben wir also ähnliche Themen, über die wir sprechen. Wir beschäftigen uns mit Führung, Unternehmenskultur. Du warst angestellt, ich bin es noch. Das heißt, wir kennen auch beide die Seite der Angestellten. Und du merkst genauso wie ich, dass dieses Thema immer wichtiger wird. Wir haben einen riesen Fachkräftemangel da draußen, unabhängig von Insolvenzwellen, unabhängig von Entlassungen. VW ist da gerade das beste Beispiel. Die Mitarbeiter, die ich heute bei VW entlasse, die werden nicht morgen in einem Handwerksbetrieb anfangen, schlicht und ergreifend, weil die Qualifizierung nicht passt. Und um es direkt wieder einzuwerfen, liebe Babyboomer, die uns jahrzehntelang erklärt haben, ihr müsst studieren, damit aus euch was wird, ihr habt genau das Ergebnis jetzt, arbeitslose Akademiker, und ihr regt euch auf, dass ihr keine Handwerker bekommt. Ich wollte es nur noch einmal erwähnt haben. Wie ist deine Sichtweise darauf, als du vor 7 Jahren angefangen hast? Hat sich in der Zeit schon was Positives entwickelt, weil gerade auch dieses Feel-Good-Management und so weiter immer weiter in den Vordergrund rückt? Oder haben wir da noch einen Riesenberg an Arbeit vor uns?
Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Also als ich mich damals entschieden habe, im Konzern zu quittieren, habe ich das ja nicht aus blauem Dunst gemacht, habe gesagt, ich mache mir jetzt einfach mal selbstständig, guck mal, was da draußen läuft, sondern ich war vorher schon in dem Bereich unterwegs als Trainerin und habe mich dann entschieden, okay, die Welt braucht es jetzt. Die Welt weiß es zwar noch nicht richtig, aber sie brauchen es jetzt. Ja, und dummerweise aus damaliger Sicht habe ich mich dazu entschieden und kurze Zeit später stand Covid vor der Tür. Da gesagt, hallo, hier bin ich und werde mal die Wirtschaft lahmlegen. Ja, so, und das bedeutete für mich und mein zu der Zeit sehr, sehr kleines Team, dass wir sehr schnell reagieren mussten. Also wir haben ganz schnell auf Online umgestellt. Wir hatten quasi die erste Zeit des Lockdowns damit verbracht, alle unsere Inhalte, also hauptsächlich unsere Weiterbildung zur IHK-zertifizierten Feelgood-Managerin damals von Präsenz auf Online umzustellen. Also es war eigentlich alles in Präsenz geplant. Wir hatten die ersten Teilnehmenden, ja, und da mussten die Kurse abgesagt werden. Also das ganze Kladderadatsch, was Covid so mit sich gebracht hat. Und in genau dieser Zeit, wo wir umgestellt haben, war so richtig tote Hose bei uns. Ja, also es ist gar nichts passiert. Das heißt, ich bin quasi gestartet, ja, hatte einen kurzen Aufschwung, zack, ging es wieder runter, Nachfrage war auf null. Und damals haben mir auch befreundete UnternehmerInnen gesagt, Sabrina, ganz schlechter Zeitpunkt, ja, jetzt kümmert sich keiner um das Wohlbefinden seiner Mitarbeitenden, jetzt geht's wirklich ums Überleben. Und damals habe ich gesagt, na ja, aber wenn nicht doch jetzt der Zeitpunkt ist, wann denn dann? Ja, und genauso kam es. Ja, also die ersten Wochen, wie gesagt, Totentanz und dann ging es los. Was ist da passiert? Die ersten Unternehmen haben ihre Mitarbeitenden ins Homeoffice verfrachtet. Klar, wir durften ja alle nichts mehr. Ja, die meisten, alle mussten von zu Hause aus arbeiten. Viele Unternehmen mussten sehr kreativ werden. Also ich erinnere mich hier an die BASF, die hier in Münster sitzt, die mit einem Mal keine Autolacke hergestellt haben, sondern Desinfektionsmittel, weil die Maschinen entsprechend ausgerichtet waren. Also sie mussten schnell umdenken, was machen wir jetzt, ja. Und die ersten Unternehmer haben dann gemerkt oder sich die Frage gestellt, warum ist meine Mannschaft im Homeoffice nicht so produktiv, wie ich mir das vorstelle? Warum sind die nicht so kreativ? Ich habe doch jetzt eine Krise. Also stell dir vor, es ist eine Krise, keiner geht hin. Ja, so. Unternehmen steht kurz vorm Existenzende, ja, und merkt, mein Team ist überhaupt nicht kreativ. Warum? Weil ich es denen jahrelang abtrainiert habe. Ja, ich hatte meinen Chef jetzt mir gesagt, mach deine Arbeit und denk nicht nach. Will nicht, dass du denkst, ich will, dass du arbeitest.
Das
Das
ist
war der Geilste. Also der ist auch schon weit über Babyboomer, der muss jetzt auch schon um die 80 sein, ja. Also der hatte noch diese Denke. Naja, und dann haben die gemerkt, okay, anscheinend ist irgendwas bei unserer Unternehmenskultur die letzten Jahre völlig schiefgelaufen. Wir wissen nicht was, wir haben keine Ahnung, weil wir haben das doch immer gemacht, wie immer. Ja, so wie die letzten 50 Jahre davor. Ja gut, ein bisschen Bewegung gab es schon, muss man jetzt mal ehrlich sein, wenn es nicht zu polemisch werden. Aber irgendwas stimmt doch da nicht. Ja, und dann ging es los. Dann ging es richtig los, dass die Leute auf Feelgood Management gekommen sind, dass wir... Wahnsinn. Also Beratungsleistung, Ausbildung, wir waren wirklich volle Kanne dabei. Also wir waren im Game. Das heißt, Corona hat quasi dem Feelgood Management einen richtigen Schub gegeben. Einen richtig dollen Schub. Und daran wurde auch nicht gespart, auch nicht in der Krise, weil sie gemerkt haben, auch mit kleinen Maßnahmen, ja, wenn das denn durchdacht ist, ja, wenn das nicht so ein Schnellschuss ist, sondern wenn das wirklich durchdacht ist, dann können sie relativ schnell gute Ergebnisse erzielen und kriegen ihre Mannschaft schnell eingefangen. Du kannst sie nicht alle retten. Ja, die in einer innerlichen Kündigung seit etlichen Jahren sind, die kriegst du da auch nicht mehr raus. Da muss man mal ganz ehrlich sein. Wenn du verbrannte Erde hinterlassen hast, dauert es erstmal ein bisschen, ja, bis der Boden wieder fruchtbar wird. Aber das hat einen riesen Hype gegeben und auch gezeigt, okay, es funktioniert. Es funktioniert. Und dann gab es ein Umdenken in der Wirtschaft. Na, du erinnerst dich vielleicht daran, dass ganz viele aus einigen Branchen komplett ausgestiegen sind und dafür in andere Branchen eingestiegen sind. Gastro war so ein Beispiel. Ja, wo Menschen gemerkt haben, oh, also wenn ich im Kundenservice bei, ich sag's jetzt einmal, ne, das ist jetzt keine Werbung, bei Check24 arbeite, ja, dann habe ich sogar noch einen Tarifvertrag und ne, so, habe ganz andere Konditionen, also bleibe ich dann doch da. Warum soll ich denn zurück in die Gastro gehen? Das heißt, die Gastro hatte danach ein großes Problem, dann wieder Mitarbeitende zu bekommen. Und so hat sich das alles ein bisschen verschoben. Ja? Und jetzt habe ich tatsächlich den Faden verloren. Wie bin ich denn bei Check24 gelandet?
Von den Leuten, die aus der Gastro abgehauen sind, weil die Gastro zu war.
Genau, weil sich was verschoben hat. Genau, es hat sich was in der Wirtschaft geändert. Es hat sich was verschoben. Es gab ein Umdenken. Ja? Und wir haben Juhu geschrien. Wir haben Juhu geschrien, als es dann losging, dass die ersten Unternehmen gedacht haben, Mensch, wir müssen die jüngeren Menschen, die jüngere Generation heute anders ansprechen. Wir müssen was ändern. Wir müssen Homeoffice-Arbeitsplätze gang und gäbe machen. Das muss einfach etabliert sein. Da hat uns Corona ja wirklich reingeschubst. Die Unternehmen hatten ja gar keine Möglichkeit. Die konnten ja gar nicht entscheiden, schicke ich meine Mannschaft ins Homeoffice oder nicht. Als ich damals im Konzern war, hat meine Chefin zu mir gesagt, also Sabrina, ins Homeoffice, das dürfen bei uns nur Mütter, die aus dem Eltern, aus der Erziehungszeit zurückkehren. Warum? Weil die sonst gar nicht zurückgekommen wären. Ja, also das war, gab's nicht. Homeoffice, wer Homeoffice macht, ist faul, gibt's nicht. Ja, wir haben dich nicht unter Kontrolle. Und das hat Corona ja geändert. Ja, da haben wir einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Ein Riesenschritt. Und weißt du, was der Knaller ist?
Wir gehen
Seit
gerade
wann haben
wieder
wir die
zurück.
Wirtschaftskrise? Seit anderthalb, vor 2 Jahren fing das so richtig, ging das los, ja, wo ich gemerkt habe, okay, hier verändert sich gerade was, ja. Die ersten Pleiten kamen, ja, die ersten Insolvenzen, mit denen wir nicht gerechnet haben. Also die nächste Krise stand quasi schon wieder vor der Tür. Und was haben wir aus der Corona-Krise gelernt? Nicht viel. Wir sind wieder zurückgerudert, ja, anstatt die nächste Krise jetzt mit Anlauf zu nehmen, mit viel mehr Know-how, ja, mit Krisenwissen, ja. Nein, gehen wir wieder einen Schritt zurück und versuchen, die neue Krise mit den alten Mitteln zu bekämpfen. Ja, und jetzt sind wir wieder, jetzt gerade nach 1,5, 2 Jahre Krise, also wo es sich jetzt echt massiv zuspitzt, ja, sind wir langsam wieder an dem Punkt, dass wir sagen, vielleicht sollten wir doch was anders machen. Ja, ich hab heute noch in unserer Happy at Work Community gepostet, dass ich die neue Podcast-Folge von Ungeskriptet gestern gehört habe. Das hätte ich vielleicht nicht beim Einschlafen tun sollen, weil Schlafen war da nicht mehr. Ja, ich war zwei, wie lange geht die halt? 2,5 Stunden, 2,5 Stunden hellwach. Ja, wir hatten den Experten, den KI-Experten, den Dominik von Purek heißt der, glaube ich. Nagel mich nicht fest, pack's einfach mal in die Caption. Ja. KI-Experte, der hat Feel Good Management ins Spiel gebracht, hat gesagt, mittlerweile ist es so, dass Anthropic, also die Macher von Claude Code und Claude Cowork, Feel Good ManagerInnen und Psychologen einstellen, die KI trainieren. Ja, das heißt, Feel Good Management hat eine größere Daseinsberechtigung heute mit der KI als noch vor 5 Jahren. Ja, das heißt, wir müssen dahin eigentlich wieder zurück. Aber das ist halt die deutsche Wirtschaft oder die deutsche Mentalität, die hängt halt sehr an dem Vergangenen. Das haben wir schon immer so gemacht. Neues ist nicht gut, lass andere mal vorgehen. Ja? Und in dieser Zeit werden wir so massiv überholt, dass, wenn wir nicht aufpassen, dass wir den Anschluss verlieren. Und noch eine Sache, weil ich gerade so im Flow bin, du hast gerade VW gesagt, ne? Ja, schlimme Sache. Auch, dass sie nicht reden, ja, dass sie zu spät damit um die Ecke gekommen sind, dass sie die Mannschaft nicht ins Boot geholt haben. Einer der wichtigsten Erkenntnisse im Feel Good Management: Hol deine Mannschaft an Bord zum richtigen Zeitpunkt und nicht, wenn es zu spät ist. Dann sind sie gegen dich, ja, zum richtigen Zeitpunkt. Alles total schlimm. Ja, 100.000 Arbeitsplätze. So, und jetzt möchte ich doch gerne mal die Zuhörer dazu animieren, ja, die in diesem Flow sind und sagen 100.000 Arbeitsplätze auf einmal, oh mein Gott, bei einem Arbeitgeber, oh mein Gott. Googelt doch mal, wie viele Arbeitsplätze im vergangenen Jahr und in diesem Halbjahr, in diesem ersten Halbjahr von 2026 von kleinen und mittelständischen Unternehmen aufgekündigt werden mussten. Da kommen wir mehr als auf 100.000. Ja, weil die Klein- und Mittelständler machen 99% der Wirtschaftsleistung in Deutschland aus. Danke an die großen Konzerne, gut, dass es euch gibt. Ja, und wir hoffen, ihr bleibt, aber 99% spielt die Musik woanders. Ja, oder das ist mir ein Bedürfnis, das sage ich immer wieder, ne? Weil immer wieder kommt dieses, oh, hast du gehört, Ford und VW und Automobilbranche und ja, okay. Aber 99% spielt die Musik woanders in Deutschland. Das darf man nicht vergessen. Das sind mehr als 100.000 Arbeitsplätze. Viel mehr. Ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, ne? Aber vielleicht googelt ihr direkt mal parallel, während ihr das hört. Das ist nämlich eine ganz andere Nummer. Wir müssen überlegen, dass wir 2026 auf dem Höchststand der Insolvenzen seit 20 Jahren sind. Auf dem Höchststand. Ja. Das heißt, wir müssen dringend was ändern. Der Fachkräftemangel, Christian, der ist ja ganz ehrlich, ne? Ist immer noch das kleinste Problem. Weil wenn die KI so weitermacht, nochmal den Podcast, meine Podcast-Empfehlung, ja, dann brauchen wir viele Jobs gar nicht mehr. Ich arbeite auch mit ganz, ganz vielen KI-Mitarbeitenden. Arbeite ich, die eigentlich bei mir einen Arbeitsplatz hätten. Brauche ich nicht. Ja, weil ich habe eine gute, gut trainierte KI. Ich habe einen gut trainierten KI-Mitarbeitenden. Das heißt, die Jobs, die wir als Feel-Good-Manager machen, als Führungskräfte vor allen Dingen, die werden wertvoller, weil es muss Menschen geben, die die KI ordentlich anweisen. Ja, und als Feelgood-Manager sowieso. Empathie, ja, wir bringen jetzt vielleicht der KI Empathie bei, aber es ist natürlich was ganz anderes, wenn wir hier locker flockig im Zoom-Call sitzen, wir beide, ja, als wenn du mit einem Avatar hier sitzt. Das ist ja was ganz anderes.
Richtig.
Und das wird sich, glaube ich, auch in Zukunft nicht so drastisch ändern. Ne? Also persönlicher Kontakt ist immer noch was anderes. Und deswegen ist das so wahnsinnig wichtig. Jetzt habe ich tatsächlich in diesem ganzen Laberfluss deine eigentliche Frage vergessen. Aber macht nichts, vielleicht habe ich es ja schon beantwortet.
Finde ich gut. Ich finde das immer gut, wenn ich mal im Podcast der bin, der nicht redet. Deswegen lade ich mir so gerne Gäste ein. Ich lade das Zeug dann einfach hoch und dann ist mein Part damit erledigt. Du hast eben einen Satz gesagt, mit das haben wir schon immer so gemacht.
Noch einer meiner Lieblingssätze.
Sollte ich irgendwann mal ein eigenes Unternehmen haben und Mitarbeiter haben, egal wie viele, dann wird im Eingangsbereich dieses Büros und im Arbeitsvertrag als verpflichtende Klausel drinstehen, dass der Satz, das haben wir schon immer so gemacht, 500 € Strafe vom Nettolohn kostet. Denn der bremst jede Innovation, der bremst alles aus, der hat noch nie jemanden weitergebracht. Das ist einfach nur eine Ausrede, um damit weiterzumachen, wie wir es bisher gemacht haben, um uns nicht zu verändern.
Der
So.
Killer schlechthin.
Bringt niemanden weiter, kommt nichts
Null.
Gutes bei rum.
Null.
Der Chef des amerikanischen Patentamtes 1899 hat den Satz losgelassen: Alles, was erfunden werden kann, ist erfunden. 1899.
Ja, ist klar.
Henry Ford hat gesagt: Würde ich die Menschen fragen, was sie haben wollen, würden sie antworten: schnellere Pferde. Was dieses ganze Thema KI angeht, was da in den letzten Jahren passiert ist, haben wir uns vor 5 Jahren noch nicht ausmalen können. Ich bin bei dir, dass dieses Thema wichtig ist. Ich bin bei dir, dass dieses Thema immer wichtiger wird. Jedoch, und da bin ich auch bei, die da nicht jeden Tag mit zu tun haben, die interessiert es momentan noch nicht. Es gibt ganz viele Arbeitnehmer da draußen, die sich für KI null interessieren. Ein LKW-Fahrer, irgendein Handwerker, den juckt es nicht. Den wird es auch die nächsten Jahre nicht jucken. Das Problem, was ich momentan sehe, ist, dass es diese Stimmen gibt, die sagen, KI kann alles viel besser als Menschen. KI ist in meinen Augen als erstes mal ein Werkzeug, was ich richtig einsetzen muss, was ich richtig trainieren muss, damit diese KI genau das macht, was ich von ihr möchte. Ich würde allerdings nicht sagen, die KI ist der bessere Mitarbeiter. Bei einfachen Verwaltungsaufgaben ja. Bei allem, wo ich Empathie brauche, definitiv nicht. Bei allem, wo ich einen Schraubenschlüssel in die Hand nehme, auch definitiv nicht. Das heißt, teilweise wird das Ganze, finde ich, momentan heißer gegessen, als es gekocht wird, was nicht funktionieren kann. Und für ganz viele spielt es mal noch keine Rolle.
Da muss ich dir mal gerade ein bisschen widersprechen. Also ich bin grundsätzlich kein Freund von Schwarz-Weiß. Also von ja, ist so oder nein, ist nicht so. Also, weil ich glaube, bei fast allem im Leben gibt es halt mehrere Facetten, die man halt durchleuchten muss. Wenn ich heute LKW-Fahrerin wäre, würde ich mir die Frage stellen, mit dem Wissen, was ich die letzten 10 Jahre angehäuft habe, als Corona kam, konnten wir uns auch noch nicht vorstellen, dass ein Virus die gesamte Weltwirtschaft lahmlegt.
Richtig.
Ne? So, war auch neu. Die KI neu. Ja? Haben wir uns, wie du gerade sagst und richtig sagst, vor 5 Jahren hätten wir es noch gar nicht gedacht, was wir da alles machen. Ja? Deswegen würde ich mir immer die Frage stellen, das, was ich heute mache, mit der Erkenntnis aus den letzten 10 Jahren, was möglich ist es realistisch, dass in 5 Jahren jemand mein Brummi fährt. Da liegt die Antwort auf der Hand. Klar ist das realistisch. In San Francisco fahren die ersten autonomen Autos, ersten Dachsen. Ja? Bekannter von mir saß letztens live drin, hat ein Video geschickt. Spooky. Funktioniert. Ja? Das ist eine Frage der Zeit, bis die LKWs so fahren. Da gibt es ja schon auch erste Pläne. Ich habe damals bei der Rewe Group gearbeitet. Und die hatten ein Innovationslabor, da durften wir ab und zu mal rein. Ja, also diese Selbstscannerkassen, die vor 4 Jahren, glaube ich, das erste Mal in den Geschäften standen, die kannte ich schon vor 15. Das war überhaupt nichts Neues. Ja, also es gibt ganz viel, was schon quasi in den Startlöchern steht. Und da wird sich sehr viel verändern, wird sich auch sehr viel verändern, mit dem wir heute gar nicht rechnen. Und es sind so, die Frage ist, die ich mir stellen muss, sind es automatisierte Aufgaben? Ich brauche heute keinen Buchhalter mehr. Ich brauche ihn nicht. Ich kann das alles an eine KI geben. Eine KI kann das. Die muss natürlich gut eingerichtet sein. Das kann ich jetzt nicht einfach dahin schicken und sagen, so mach mal. Ja, das muss alles ordentlich eingerichtet sein. Funktioniert aber. Genauso bei dem Thema Empathie. Ich bin am allerliebsten bei dir. Ja, alles, was mit Empathie zu schaffen hat, muss eigentlich beim Menschen bleiben. Wir wissen aber aus heutiger Erfahrung, dass ganz, ganz viele Menschen aus Frust und aus Verzweiflung, weil sie keinen Termin beim Psychologen kriegen, mit Chatty quatschen. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Ich habe das mal in einer Runde, hab ich gesagt, so Leute, ich mache das mal aus Spaß. Ja? Und dann habe ich meinen Mann damit reingezogen und habe Chatty erzählt, hör mal, ich habe mich gerade echt fürchterlich mit Björk gestritten. Ja? Der motzt, dass ich so viel arbeite. Dann komme ich nicht dazu, viel im Haushalt zu machen. Jetzt war meine Idee, Mensch, dann müssen wir uns jetzt eine Haushaltshilfe holen, weil, ne, das so, ja. Und dann haben wir uns fürchterlich gestritten. Chatty, ach, das ist so ätzend, was mache ich denn jetzt? Wie der mit mir gesprochen hat, das war vor Wochen. Also Wochen im Zeitalter einer KI sind ja in unseren Gedanken Jahre, ja, so, was da so passiert. Der hat mit mir gesprochen wie ein besten Freund. Ja, und wirklich, also meine Freundin sagt, die saß da, die sagt, empathisch hätte ich das jetzt gar nicht sagen können. Der hat sich ja völlig eingeholt. Deswegen, das ist nicht zu unterschätzen, ja, was da so die nächsten Jahre auf uns zukommt und wo Empathie, eine KI mit Empathie auch Aufgaben übernehmen wird. Da haben wir gar keinen Einfluss drauf. Ja, weil das wird so kommen. Wenn ein Unternehmen sagt, ich werde jetzt einen HRler einstellen, das ist eine KI, die kannst du anrufen. Ja, du kannst eine KI ja auch anrufen, kannst mit der reden. Ja, hört sich an wie ein normaler Mensch und gibt dir auch empathische Antworten. Und das werden auch viele Unternehmen tun. Ob das gut ist, lassen wir mal dahingestellt. Ja, ich bin da jetzt kein Freund von, aber es ist möglich. Und das ist halt die Frage, die ich mir stellen muss bei dem, was ich heute tue. Ist mein Job in absehbarer Zeit ersetzbar? Ja? Und wenn die Antwort nicht eindeutig nach allen Abwägungen nein ist, sollte ich darüber nachdenken, was ich zukünftig mache, wenn ich noch 20, 30 Jahre Arbeit vor mir habe. Ja? Das ist da, so denke ich, weil wir wissen alle nicht, was kommt. Wir haben keine Ahnung. Ja? Nichtsdestotrotz werde ich als Feelgood-Managerin natürlich immer dafür kämpfen, ja, dass die Menschen, die in einer Unternehmung oder einer Organisation sind, persönlich und gut betreut werden. Ja, dass das keine Maschine macht. Da bin ich wieder bei dir. So, jetzt kommen wir wieder zusammen auf einen Weg.
Du hast eine wichtige Sache gerade angesprochen. Jetzt mal unabhängig von der KI. Wenn ich zurückdenke, an die Generation meiner Eltern, wie sah das aus? Die haben eine Ausbildung gemacht, die sind bei einem Arbeitgeber geblieben. Mein Vater ist über 40 Jahre bei einem Arbeitgeber gewesen. Die Zeiten sind vorbei, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ausnahmen bestätigen die Regel. Da gibt es auch, kenne ich auch noch Ausnahmen, das ist allerdings immer weniger. Ich bin davon überzeugt, da bin ich absolut bei dir, wer bereit ist, diesen Wandel mitzugestalten, sich anzupassen, sich neue Wege zu suchen, der wird auch in 20 Jahren noch arbeiten können. Wer sagt, das haben wir früher auch nicht gebraucht, ist vorbei. Der Zug ist abgefahren. Wenn mich heute ein 16-Jähriger fragen würde, was soll ich beruflich machen, wäre mein Tipp, geh ins Handwerk und leg nach der Ausbildung eine Meisterprüfung obendrauf. Das wäre so eine Idee, wenn du eine Jobgarantie haben möchtest. Ich mache mittlerweile beruflich gerade im Recruiting Dinge, die ich vor 10 Jahren für unmöglich gehalten habe. Sehe aber natürlich auch da dieses Ganze, das kann eine KI machen. Ich sage sogar, dass eine KI sich auf eine Bühne stellen und eine Keynote halten kann. Die Frage ist, ob die Menschen, die im Publikum sitzen, das haben wollen oder ob die tatsächlichen Menschen da stehen haben wollen. Prinzipiell, wenn wir damit weitergehen, ja, kann ich jeden Job irgendwann durch eine KI ersetzen, brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, wir brauchen diese Weiterentwicklung, weil wir nämlich sonst wirklich irgendwann vom Fachkräftemangel stehen. Wir haben die Millionen Babyboomer, die jetzt in Rente gehen, wo nicht mehr genug für hinterherkommen, weil immer noch erzählt wird, du musst studieren gehen, damit aus dir was wird. Eine Ausbildung darfst du nicht machen, dann hast du verloren. Das heißt, wir brauchen diese Automatisierung. Und Selbstscan-Kassen hast du eben genannt. Die habe ich nicht erst in Deutschland vor ein paar Jahren kennengelernt. Ich bin 2015, glaube ich, das erste Mal in Großbritannien gewesen. Da war der Standard. Da kannten die das alle schon. Und ja, dann kommt hier wieder die Stimme, ich will nicht eine Selbstscan-Kasse, ich will, dass ein Kassierer sitzt. Ja,
Ja,
gibt keine mehr.
die Deutschen,
Oh.
Entschuldigung, die meisten, die hier zuhören werden, die gehe ich mal von aus, sind Deutsche. Das tut mir leid, dass ich das jetzt mal so direkt sage, aber das ist irgendwie bei uns Deutschen völlig schiefgelaufen. Wir hinken immer hinterher. Wir sabotieren uns selbst. Ja, ich kenne heute noch Leute, die sagen, nee, nee, Social Media, nee, da mache ich, nee, da gehe ich nicht rein. Ich bin zwar selbstständig, wundere mich, dass ich keine Kunden kriege, aber Social Media, sowas mache ich nicht. Ja, dann lass es. Ja, so. Aber wir sabotieren uns selbst. Unsere größte Challenge an der ganzen Nummer ist, ja, dass wenn wir jetzt den Fachkräftemangel besiegen, ist das ja alles super schön, aber dann haben wir das nächste Problem. Meine KI-Mitarbeitenden, das sind jetzt roundabout 12, die ich habe. Ja, die sind gut beschäftigt. Diese 12 Mitarbeitenden, die zahlen keine Sozialversicherungsbeiträge.
Nee.
Ne? Das ist nämlich das nächste Problem, was wir haben. Und deswegen, weißt du, anstatt dass Deutschland war immer stark als Industriestandort, ja, die waren immer vorneweg bei den neuesten Erkenntnissen, ja. Und jetzt denke ich mir, ihr habt eine Branche komplett aus den Augen verloren, völlig versagt, ja. Ganz im Gegenteil, ihr habt die Gründer aus diesen Branchen noch ins Ausland gescheucht, ja. Das sind die Online-Unternehmer. Wie viel Milliarden da über den Tisch gehen, ja? Menschen, die KIs trainieren, die dann Online-Trainings geben, die nachher die Firmen kaufen, weil die sagen, bevor ich mir dann Trainer für 2000 Euro Tageshonorar hinstelle, hole ich mir lieber, wie du gerade sagst, hole ich mir lieber die Sabrina als KI-Avatar. Ja, dann zahle ich einmal 2000 Euro, kann aber dafür meine gesamte Mannschaft damit bespaßen, 24/7. Ja? Und die Menschen, die das programmieren, oder die das aufbauen, die diese Online-Trainings, diese Online-Kurse machen, wo sitzen die? Zypern, Dubai, das Deutsche, die haben wir weggeschickt. Sorry, ich rede mich gerade in Rage, aber das ist sowas, das haben wir Deutschen völlig versemmelt, weil wir gesagt haben, ne, eingangs, ne, was du sagtest, kennen wir nicht, machen wir nicht, ist nicht. Haben wir schon immer so gemacht, fertig aus, Mickey Maus.
Konnten wir doch vorher schon. Wir haben die Photovoltaikmodule entwickelt, waren
Ja,
uns aber zu
ja,
fein, sie zu bauen,
ja.
haben sie an den Chinesen
Jetzt kriegen wir es aus
ausgelagert. Da sagt
China.
der Chinese mittlerweile, ich kann das ohne die Deutschen. Die besten PV-Module kommen mittlerweile aus China. Ich bin Anfang
Da
des Jahres.
müssen wir angreifen. Entschuldigung, wenn ich da jetzt einrede. Aber das ist das, wie wir unser Fachkräftemangel langfristig besiegen. Wenn wir dieser Branche mal eine Chance geben, jungen Start-ups wirklich unter die Arme greifen, die unterstützen. Wenn du hier ein Unternehmen, Entschuldigung, wenn ich dazu sage, ich bin nicht polemisch mehr, aber ist so. Wenn du hier in Deutschland ein Unternehmen hast, ein kleines oder Mittelstände sind noch ein bisschen besser angesehen, ja. Aber die kleinen Unternehmer, die kleinen Butzen, die produktiv arbeiten, die vielleicht auch ihre KI-Mitarbeitenden haben, aber produktiv sind wie 30 Vollzeitangestellte, ja, die das Ganze hier völlig aufbauen, die muss ich unterstützen, weil das sind die, die den Laden in 10 Jahren am Laufen halten. Durch die Produktivität, durch die Produkte, die entstehen, die dann ins Ausland gehen. Ja, aber das machen wir uns kaputt. Wir
Jetzt.
unterstützen wir nicht. Wenn du hier Unternehmer bist, dann wirst du immer schräg angeguckt. Als Unternehmer bist du sowieso immer der Ausbeuter.
Jetzt mal ganz ehrlich, das kannst du noch viel einfacher runterbrechen. Ich bin Angestellter. Ich habe einen ganz normalen Angestelltenjob und ich habe ein Gewerbe angemeldet. Weil ich ja nun mal als Freiberufler arbeite, weil ich für Vorträge buchbar bin und
Das ist
ich
aber
bin.
frech, ne, dass du noch was dazu verdienen
Ja,
willst.
pass auf. Kleine Story. Ich bin 2024 auf dem Fauna Summit in Wiesbaden gewesen. Ich habe 2024 angefangen, dieses Speaker-Business aufzubauen. Und da hat mich einer gefragt, was hast du denn bis jetzt? Ich sage, ich habe eine Idee und eine Steuernummer. Muss ja als erstes in Deutschland eine Steuernummer
Ja, das ist
haben.
das Wichtigste. Ja, sehr.
Ich bin angestellt. Ich habe ein Gewerbe angemeldet, damit ich Rechnungen schreiben kann. Wenn ich mit meinem Steuerberater telefoniere, nicht unter 45 Minuten, und ich bin froh, wenn ich nach den 45 Minuten noch weiß, was der mir gesagt hat und was ich in meinen Unterlagen schicken muss, und Unterlagen schicken ist das nächste, die Kanzlei ist 50 Kilometer weg von mir, die Unterlagen schicke ich dem mit der Post.
Ach, du ahnst es nicht.
Wenn ich diesen Briefumschlag auf den Rücksitz meines Autos lege, dann sagt das Auto, bitte anschnallen.
Auf gar keinen Fall. Also ganz ehrlich, das wäre zum Beispiel etwas, was ich direkt ändern würde an deiner Stelle. Das käme für mich überhaupt nicht in die Tüte, ein Steuerberater, der von mir Post haben will. Ich habe das am Anfang so gemacht. Mein erster Steuerberater war ein guter Schulfreund von mir. Mach ich nicht mehr.
Ja,
Das ist
jetzt,
Kokolores.
ich könnte dem das auch alles digital schicken. Was so Gewerbeeingangs-Ausgangsrechnungen ist, der hat eine Anbindung an meine Buchhaltungssoftware, das ist alles kein Problem. Dann kommt aber meine PV-Anlage. Da kriege ich in Papierform von dem Stromanbieter zugeschickt, was zum Steuerberater muss und so weiter. Das heißt, ich könnte das alles einscannen.
Ach
Da
ja, das
kommt
stimmt
meine
ja.
Lu
Stimmt. In
da kommt
Deutschland gibt es ja
meine
die Regel, was im Original kommt, muss im Original
so.
dann. Ja,
Da
ja.
kommt meine Lohnsteuerabrechnung mit der Abrechnung vom normalen Angestelltenverhältnis. So, mein Steuerberater, der ist digital, das wäre überhaupt nicht das Problem. Meine Gewerbeeingangsausgangsrechnung, die kriegt er digital, überhaupt kein Thema, aber den Rest halt leider nicht. Das ist das große Problem dabei.
Ja, aber das könntest du ja auch scannen. Er muss es ja nur verbuchen, du musst es im Original halt irgendwo haben.
Ich könnte das alles einscannen, aber bevor ich
Ja.
mich hier hinsetze und das alles einscanne, ist es für mich einfacher, wenn ich das im Briefumschlag packe und wegschicke. Das geht schneller. Ich denke da effizient. Eine Bekannte von mir ist Steuerfachangestellte. Die sagt, auf jedes Seminar, wo wir gehen, da fällt als erstes das Wort Bürokratieentlastungsgesetz.
Oh
Dann
Gott,
lachen
ja.
wir 10 Minuten und dann fangen wir mit der Fortbildung an.
Ja.
Wir verwalten uns hier
Das ist der
kaputt in
Running
diesem
Gag.
Land.
Der Running Gag.
Das
Meine
ist.
Lieblingsgeschichte ist ja, wo wir gerade so schön im Flow sind, meine Lieblingsgeschichte ist ja das Fahrtenbuch für Sackkarren. Das ist kein Scherz. Das ist kein Scherz. Es war mal Mario Barth, eine Unternehmerin, die hat einen Landwirtschaftsbetrieb und die verarbeiten irgendwie, glaube ich, Wolle. Schieß mich tot, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls müssen sie von einer Scheune in die andere, wird dann das Endprodukt quasi in Kisten mit einer Sackkarre in die andere Scheune zum Versand vorbereitet. Da müssen die ein Fahrtenbuch für schreiben. Und die Leute, die diese Sackkarre fahren, die müssen auch eine Schulung mitgemacht haben. Ist kein Scherz, Christian. Da denke ich mir, sag mal, ist das Absicht? Also ich glaube jetzt nicht mehr, dass das irgendwie Boswilligkeit ist. Langsam glaube ich, das ist Absicht. Und deswegen, wir sabotieren uns in Deutschland selbst. Und wir haben ganz, ganz, ganz große, wichtige, wirklich erfolgreiche Unternehmer ins Ausland geschickt. Ja, und hier geht so viel Kohle den Bach runter. Aber ich glaube, das ist ein anderes Thema, ne? Aber das ist auch Feel-Good Management. Ich als Unternehmerin, ja, und deswegen, ich bilde ja Feel-Good ManagerInnen aus. Und das Wichtigste, was ich denen zu Beginn bei jedem Infocall, wenn jemand anruft, sagt, ich interessiere mich für die Weiterbildung, möchte mich da gerne zertifizieren lassen. Das Erste, was ich sage, ist, pass auf, ich möchte dir kurz erklären, wie wir Feel-Good Management definieren, weil dann ist schon klar, ob die Person die Ausbildung bei uns machen will oder nicht. Ja? Ich sage, pass auf, Feel-Good Management ist keine Einbahnstraße. Im Feel-Good Management geht es nicht darum, den Mitarbeitenden das Paradies auf Erden zu bereiten. Es
Nö.
geht darum, umfassend dafür zu sorgen, dass wir eine florierende, gute Wirtschaftsleistung erbringen, gemeinschaftlich. Und da geht es auch darum, dass es dem Unternehmer gut geht, dass es den Lieferanten gut geht, dass es den Kunden gut geht. Ja, es ist ein Gesamtspiel aller, wie ein Orchester. Wir spielen nicht nur Flöte, sondern wir haben auch die Geigen dabei und ne, wir haben alles dabei. Es ist ein Orchester. Und erst wenn da wirklich, wenn alle harmonisch miteinander arbeiten, dann gibt es wirklich ein cooles Konzert. Vorher kannst du das vergessen. So, das ist oft das, wie Leute Feel-Good Management in eine Schublade packen und sagen, ja, Kickertisch, Obstkorb. Ja, da geht es ja nur darum, dass es den Mitarbeitern denen dann noch besser geht. Nee, es geht darum, die Wirtschaftsleistung nach oben zu bringen. Und das können wir nur miteinander. Wir haben unsere Teilnehmenden bekommen von uns auch ein Feel-Good-Bot an die Hand. Ja? Ein KI-Feel-Good-Manager. Den können Sie nutzen. Super. Er ist super. Da steckt alles drin, was wir vom Feel-Good-Management wissen und die große, weite Welt auch. Ja, also nicht nur Wissen von uns, sondern wirklich, es ist eine KI, die da so funktioniert. So, kannst du alles fragen. Bau mir einen Onboarding-Prozess für mein Unternehmen auf, mach mir dieses, mach mir jenes. Mach diese KI richtig gut. Was sie aber nicht macht, ist die persönliche Note mit einbringen. Ja? Und dafür brauche ich die Menschen. Das ist ganz wichtig. Ich darf nicht vergessen, dass so viel KI und Maschinen wir haben, alles super, alles toll. Wir dürfen aber den Menschen nicht vergessen. Wir Menschen sind immer noch die, die die Unternehmen ausmachen. Ja, die das Unternehmen steuern oder die Entscheidungen treffen. Außer ich gebe das der KI vollumfänglich, aber das wäre mal ein Experiment. Ich weiß nicht, ob ich dabei sein möchte. Ja, kann funktionieren. Ich würde es mir nicht trauen. So. Und deswegen ist das Thema halt so wichtig. Und deswegen plädiere ich halt auch da immer drauf. Also zu sehen, Feel-Good Management, da geht es nicht nur darum, dass das den Mitarbeitern, ne, ich glaube, wenn ich unseren Kanzler sagen würde, aber ich bin Feel-Good-Managerin, ich glaube, der würde mich direkt einweisen. Er würde sagen, was willst du denn?
Zwei Anmerkungen. Anmerkung 1: Ein Arbeitsverhältnis ist eine Beziehung. Das ist eine Beziehung zwischen Arbeitgeber und
Genau.
Arbeitnehmer, vertragsbasiert, ja, und beide Seiten müssen in diese Beziehung einzahlen, damit das funktioniert. Wenn ich
Meine Ehe
aber.
ist auch vertragsbasiert, habe ich auch
Richtig.
was
So.
unterschrieben.
Es ist nicht der böse Unternehmer. Die Unternehmer sind die, die dieses Land mit am Laufen halten. Sie werden nur immer falsch dargestellt. Ich kann gute Bedingungen für Angestellte schaffen. Das ist vollkommen richtig. Wenn die sich jedoch gegen alles wehren, wenn die alles in Frage stellen, wenn die komplett gegen den Arbeitgeber schießen, dann habe auch ich, der sich als Sprachrohr der Arbeitnehmer sieht, nur eine Idee: rausschmeißen. Du kannst
Genau.
an so jemandem nicht festhalten, das funktioniert nicht. Wenn
So
die
sieht's aus.
alle nicht, wenn die absolut nicht mitziehen wollen, darfst du an so jemandem nicht festhalten. Der zieht dir die Gesamtstimmung im Team runter.
Genau, weil du wirst immer denjenigen welchen haben, der das Schild hochhält dagegen. Einfach
Richtig.
aus Prinzip. Einfach aus Prinzip. Ich habe lange mit Betriebsräten zu tun gehabt. Da waren einige dabei. Die haben es einfach aus Prinzip dagegen. Egal was es ist,
Funktioniert
dagegen,
nicht.
dagegen, dagegen. Und deswegen ist es auch so wichtig, wenn. Ich meine, wenn du ein bestehendes Unternehmen hast, dann ist das in der Regel, also ist das ein Kraftakt, ein Riesenkraftakt. Deswegen ist es am besten, wenn du Feel-Good-Management dann einsetzt, wofür es ja eigentlich auch geboren war. Also Feel-Good-Management ist ja in einem Start-up geboren, das gerade in die Wachstumsphase überging, wo die Gründer gemerkt haben, oh, wir haben jetzt andere Aufgaben. Wir verlieren langsam die Haftung zur Basis, weil wir halt immer mehr Leute werden. Das ist einfach so, das passiert. Ja, das können wir nicht verhindern. Wir brauchen jetzt jemanden als Schnittstelle, der uns diese Arbeit abnimmt und uns dabei unterstützt, dass die Menschen, dass wir immer noch eine Art familiäres Verhältnis hier haben. So, dadurch ist es ja geboren. Ja? Und wenn ich ein Unternehmen aufbaue, dann ist das recht leicht, wenn ich das vorher weiß, dass ich mir genau anschaue, mit wem matche ich und wen stelle ich hier ein. Ja, das ist eine der unserer wichtigsten Aufgaben, dass wir uns genau angucken, matcht das überhaupt? Die Menschen, die in dem Unternehmen arbeiten und die Werte, die dieses Unternehmen vertritt, passt das zusammen? Können die überhaupt miteinander? Können wir die dazu bringen, dass die gut zusammenarbeiten? Die müssen sich nicht mögen, müssen die überhaupt nicht. Die müssen nur gut zusammenarbeiten. Ja, wie eine Fußballmannschaft. Die einzelnen Spieler, die müssen sich nicht mögen. Die können sich auch, ja, egal, wenn die 90 Minuten auf dem Feld spielen, dann müssen die als Einheit auftreten. Können die das? Wenn sie es nicht können, kannst du die Nummer vergessen. Ja, und dann bin ich bei dir. Feel-Good-Management bedeutet nicht, und das ist da, warum Betriebsräte uns nicht so gerne mögen, bedeutet nicht, dass wir die Arbeitsplätze bis aufs Blut verteidigen. Nein, weil das Gesamtkonstrukt muss funktionieren. Und dann muss ich in einer Fußballmannschaft auch mal jemanden aus dem Kader nehmen und sagen, das passt nicht mehr. Der kann nicht mehr für uns spielen. Weil, wenn der weiter in der Mannschaft bleibt, ja, werden wir keinen Pokal holen. Nützt nichts. Das ist gestern, was ich zu meinem Mann das erste gesagt habe. Hoffentlich, wenn der Kloppo kommt, ja, das erste, was er macht, ist hoffentlich mal ein bisschen aufräumen und genau gucken, wer matcht. Ja, ich war mal, schön beim Fußball. Ich bin eigentlich gar kein, ich kenne mich mit Fußball gar nicht aus, aber das
Willkommen
ist
im
immer ein schönes
Club.
Beispiel. Wir waren bei der Saisoneröffnung vom BVB. Na, hier ist, guck mal, wieder eine Flasche, die gerade schwarz-gelb ist. Hier ist alles schwarz-gelb.
Die ist allerdings nicht vom BVB, die ist aus Weeze von der Trainingsbase, von der Ausbildung Feuerwehr. Die hat nichts mit Fußball
Okay, aber schön, passte gerade sehr schön,
zu
schwarz-gelb. Waren wir bei der Saisoneröffnung? Ja, war ich gedacht, auch cool. Ja, Saisoneröffnung, dann werden alle Spieler vorgestellt und
tun.
Heiopeie und Konfetti und gib ihm, ich denke, boah, geil, genau mein Metier. Ich sag, geil und das im Stadion, super. Und danach ein schönes Spiel, klasse, freue ich mich. Wir sind dann dahin. Dann haben wir uns das angeguckt. Da habe ich gesagt, was ist das denn? Bitte, was ist das? Da standen Moderatoren auf dem Feld, ja, und haben dann, ja, der Präsident kann ich, wie gesagt, ich kenne mich nicht aus, ja, und haben dann erzählt, ja, hier und ne, das der neue Spieler, bla bla bla. Und dann kamen die auf den Platz, ja, die Spieler. Oh. Ja, manche sahen so gelangweilt aus. Bei anderen habe ich gedacht, sag mal, kann die mal jemand anschieben, dass die ein bisschen schneller aufs Feld laufen? Für den haben sie doch irgendwie ein paar Millionen jetzt hingelegt, dass der schnell läuft. Wieso läuft der denn nicht schnell? Christian, das war ein. Ich hab zu meinem Mann gesagt, brauchst mich gar nicht mehr fragen, Saisoneröffnung komme ich nicht mit. Ganz ehrlich, wenn das mein Unternehmen wäre und meine Mitarbeitenden würden morgen so zur Arbeit kommen, würde ich mir genau überlegen, ob ich die aufs Feld schmeiße. Ob ich denen sage, darfst heute spielen. Ganz ehrlich, das geht doch nicht. Die müssen das doch feiern. Die müssen doch stolz sein, für diesen Verein zu spielen. Ja? Und dann habe ich, ich kenne die Personalleiterin vom FC Bayern München, der habe ich dann eine Nachricht geschickt, habe gesagt, du hör mal, ist das bei euch auch so? Mich interessiert das einfach mal. Die gesagt, nee, ein bisschen anders. Aber da ist es auch so, und da muss man dazu sagen, das hat dann, unser Neffe hat das dann gesagt, weißt du, Sabrina, das Problem ist, die sind satt. Die wissen ganz genau, kommt morgen der nächste Verein und kauft die dann für noch mehr Millionen. Die sind einfach satt. So, und das kann man für die Unternehmenswelt, kann man das adaptieren. Ist der BVB Meister geworden? Nee, ist er nicht. Warum? Den fehlte immer irgendwann Pfeffer. Die Leidenschaft. Das Gewinnen wollen. Wir wollen Gemeinschaft wir wollen als Gemeinschaft da fungieren. Ja? So wie die Spanier gegen die Franzosen aufgetreten sind. Ey, das war eine Einheit. Das hat richtig Spaß. Wie gesagt, ich bin kein Fußballfan. Es hat mir richtig Spaß gemacht, dazu zu gucken. Das war eine Einheit. Und so müssen Unternehmen sein. Und das funktioniert nur, wenn die Menschen, die für uns arbeiten, mit uns matchen. Ja, und wenn ich einfach nur gucke, ich suche jemanden, der Buchhaltung kann, ja, das ist schön, dann kann der Buchhaltung, aber kann der mit mir?
Das
Nee?
ist ja auch immer, wenn ich das in so einer Stellenanzeige, du hast ja in jeder Stellenanzeige branchenübergreifend durch die gesamte Bundesrepublik den gleichen generischen Blödsinn unter Benefits für Mitarbeiter
Oh, wir
drinstehen.
suchen dich. Ach so, echt?
Ah,
Bist du sicher?
da steht zu 99% eine pünktliche Bezahlung, eine
Ja.
gute Einarbeitung und ein tolles Team.
Ach, herrlich, ja.
Die pünktliche Bezahlung. Chef, du willst, dass ich pünktlich zur Arbeit erscheine, also habe ich pünktlich mein Geld zu kriegen. Sonst hört das mit dem pünktlich zur Arbeit erscheinen auf. Die gute Einarbeitung. Chef, ich soll bei dir meine Fachexpertise einbringen, möchte ich gerne tun. Dafür musst du mir aber sagen, wie der Laden funktioniert, sonst kann ich das nicht. Und das gute Team, da frage ich mich immer, wer beurteilt das?
Genau, wer beurteilt das? Und warum?
Konstruiertes Beispiel. Komplett übertrieben, wird in der Realität so extrem nie auftreten. Du hast eine Abteilung mit 10 Extrovertierten, die einmal im Jahr zusammen nach Malle fliegen und dann eine Woche so richtig die Sau rauslassen. Und in dieses Team aus 10 Extrovertierten packen wir jetzt ein introvertiertes Mäuschen, was sich nach Feierabend denkt, lass mich bloß alle in Ruhe.
Genau.
Wie gut soll das bitte funktionieren? Und ich weiß, dass das in der Extreme nicht passieren wird, zeigt aber, es kann von außen keiner beurteilen, ob das Team funktioniert. Das geht
Du,
nicht.
da, doch, doch, kann ich dir ein Paradebeispiel zu geben. Ich hatte eine Coachie, Sozialphobikerin, ganz krass ausgeprägt. Ein Brain, diese Frau. Krass, ganz krass. Die kann es mit fast jeder KI aufnehmen. Wirklich, also wirklich
Okay.
hochintelligent, kommt aber nicht an, wenn die irgendwo anheuert. Obwohl sie sehr offen damit umgeht. Sie sagt von sich aus, ich bin Sozialphobikerin und das sind meine Eigenschaften. So ticke ich. Das sagt die direkt, ohne irgendwie, ne, das zu verschleiern oder so. Sagt, das sind meine Eigenschaften. Ich muss im Homeoffice sitzen, ich muss das und das und so und so und so und so. Aber die läuft wie ein Uhr weg. Die läuft wie mega. Grundsätzlich, jeder Arbeitgeber, bei dem sie gelandet ist, erwartet von ihr Sozialkompetenz. Hat sie nicht, hat sie gesagt, hat sie nicht, kann sie nicht. Warum? Weil, Entschuldigung, ist eine psychische Störung, kann man nicht gerade abschalten. Gibt es auch noch keine Pillen für. Ja? Kann nicht funktionieren. Deswegen, das ist gar nicht so weit hergeholt, dein Beispiel, Christian. Das ist nicht so weit hergeholt. Was bedeutet ein gutes Team? Nur weil du das gut findest, heißt das noch lange nicht, dass ich das gut finde. Weil wir nicht gucken, wen wir uns daran holen. Wenn ich Stellenausschreibung schreibe, möchte ich immer, grundsätzlich immer, und alle, die für mich arbeiten, wissen das, möchte ich, dass du einen 16 Personalities-Test machst und mir sagst, welcher Persönlichkeitstyp du bist. Ich möchte das wissen. Und jeder, der diese 16 Personalities kennt, weiß, die werden nicht bewertet nach gut oder schlecht, sondern sie werden nach Stärken kategorisiert. Und ich will wissen, match das mit dem, was du tun musst? Und dann möchte ich gern mit dir persönlich sprechen, weil ich möchte wissen, ob das zwischen uns matcht. Und da kannst du noch das Brain sein. Wenn es mit uns beiden nicht matcht, werde ich dir den Job nicht geben. Weil ich tue dir keinen Gefallen, ich tue mir keinen Gefallen. Und dem Geschäft, meinem Unternehmen erst recht nicht.
Denk doch mal, das Vorgehen ist gut und ich habe tatsächlich für die Agentur, wo ich arbeite, auch so einen Test ausgefüllt. Ich kenne das Vorgehen. Denk mal eine Stufe kleiner. Wir haben es eben schon gesagt, HR als KI. Da kommen Bewerbungen rein, die werden von der KI gelesen. Die KI hat Vorgaben, worauf sie achten soll. Altersdiskriminierung brauchen wir nicht drüber sprechen, ist im Arbeitsmarkt absolute
Das,
Realität.
nein, das gibt's nicht, Christian, das ist doch verboten.
Ja, genau.
Das ist doch verboten.
Und wir haben den
Das,
besten
nee.
Bundeskanzler aller Zeiten, der nur das Beste für uns im Sinn hat. Ich glaube, bald er ist ukrainischer Staatsbürger, aber egal. Ich führe ja nun jeden Tag Bewerbungsgespräche. So, und ich weiß ja, wenn ich so einen Bewerber anrufe, sehr, sehr wenig über ihn. Also Name, Telefonnummer, Mailadresse, auf welche Stelle beworben und noch ein paar Vorgaben. Mehr kenne ich ja von dieser Person auch überhaupt nicht. Bedeutet für mich, ich gehe völlig unvoreingenommen in dieses Gespräch. Klar weiß ich, was für Anforderungen da sein müssen, damit die Stelle damit besetzt werden kann. Ich kenne sonst nichts. Ich gehe unvoreingenommen in das Gespräch. Ich bin nicht in der Lage zu unterscheiden, ist eine Bewerbung KI geschrieben oder ist sie von einem Menschen selber geschrieben. In dem Moment, wo ich jemanden am Telefon habe und mal 10 Minuten mit dem telefoniere, habe ich einen ersten Eindruck.
Genau.
Und am Telefon kann sich so weit keiner verstellen. Und dann weiß ich schon, passt das oder passt das nicht. Und es gibt Bewerber, die fachlich richtig gut sind. Wenn die aber natürlich erzählen, ich bin von 15 Leuten der Beste und das, was meine Kollegen in 1,5 Wochen machen, das mache ich an einem Tag fertig, weil die alle nicht taugen und meine Vorgesetzte ist eine Pfeife, dann weiß man schon, wie teamkompatibel der ist und ob man damit weitersprechen möchte oder nicht. Ich lasse jetzt einfach mal offen, ob das ein konstruiertes Beispiel ist oder ob das Gespräch tatsächlich stattgefunden hat. Und in dem Moment, und das ist jetzt mein Tipp an alle, die Bewerbungen lesen, beziehungsweise die dafür verantwortlich sind, Mitarbeiter einzustellen. Wenn ihr tatsächlich auf dieses schmale Brett geratet, dass eine KI über die Bewerbungen guckt, die reinkommen und die KI einfach nur schaut, passt das nicht und eventuell schon beim Alter aussortiert, ihr lasst die besten Leute vorm Firmentor stehen, die kommen gar
Ja,
nicht rein.
ja, ja.
Ich habe
Ich kenne
damals.
so viele 50 plus, die Know-how haben, also auch KI-Know-how, das lässt manchen Jugendlichen stehen, ja, weil die sich so intensiv auch mit neuen Dingen beschäftigen und dazu noch die Erfahrungswerte mitbringen aus der Vergangenheit, die völlig, völlig links liegen gelassen werden, einfach wegen diesem Algorithmus 50 plus raus. Völlig crazy, völlig crazy.
Oder, und da geht es dann weiter, ich habe eine Speech gehalten, wo es dann auch um Zusammenhang Mitarbeiterzufriedenheit und Bewerbermanagement ging und komme anschließend mit einem HRler ins Gespräch, der mir sagt, ja, wir kriegen Bewerbungen, die taugen aber alle nicht. Ich denke, okay, ich sage jetzt einfach mal eine Frage. Da kommt eine Bewerbung rein und der Lebenslauf ist nicht top, weil da ist eine Lücke drin, da fehlt irgendwas an Fähigkeiten, da ist irgendwas, wo ihr sagt, das passt nicht. Was macht ihr? Ihr gebt eine Absage. Ich sage, wie wäre es denn mal, diese Person, die sich da beworben hat und natürlich auch Zeit investiert hat, um diese Bewerbung zu erstellen, einfach mal anzurufen und sich mal erklären zu lassen. Vielleicht ist ja für die Lücke im Lebenslauf eine gute Erklärung da. Ja, da habe ich keine Zeit für. Ich sage, meine Meinung, ein HRler, der nicht in der Lage ist, oder keine Zeit hat, mal einen Bewerber anzurufen, bitte entlassen und jemanden einstellen, der wirklich arbeiten möchte.
Ist doch so wie, kennst du dieses Beispiel? Steht einer am Wegesrand, ja, und will Holz zerkleinern, hat eine Säge, ja, die Säge ist total stumpf. Kommt einer vorbei, sagt, ah, hör mal, mit der Säge kommst du nicht weit. Ne, du kugelst dir nur den Arm aus. Also du hast nachher so einen Muskelkater und nachher hast du gar nichts gerockt. Du musst jetzt erstmal das ganze Ding schön schleifen, ja, vom Rost befreien, dann, ne, das musst du machen, das musst du, dauert eine Stunde, zwei. Was sagt er?
Habe ich keine
Nee, geht
Zeit
nicht, habe ich
für.
keine Zeit für. So am Ende des Tages, ja, steht er da, hat natürlich nichts gerockt. Ja, wenn er sich die Zeit genommen hätte, dann hätte er wirklich schöne Holzscheitel da auf einem Haufen. Ja. Ah, so diese, das ist so dieses Oberflächliche, was wir haben. Ja, wir haben richtig, richtig gute potenzielle Mitarbeitende da draußen. top qualifiziert. Die lassen wir einfach sitzen. Mich völlig bei dir. Ganz, ganz
Und
crazy. Ganz crazy.
was diese Altersdiskriminierung angeht, ich habe schon oft genug gesagt und ich sage es jetzt auch nochmal, weil ich hoffe, dass diese Person sich irgendwann mal bei mir meldet. Wir haben den weltfremdesten und realitätsentferntesten Bundeskanzler, den wir jemals hatten. Herr Merz, Sie sind komplett an der Realität vorbei und nein, ich werde nicht damit aufhören, Sie damit zu bombardieren, bis Sie nicht mehr im Amt sind oder wir beiden einen Kaffee zusammen trinken und Sie mir dann mal ein paar Fragen beantworten. Und bevor jetzt irgendeiner was sagt, ich mache wieder nur die Klappe auf und sage Ihnen das nicht, diese Podcast-Folge wird über das Kontaktformular ins Bundeskanzleramt gesendet und ich werde das Kontaktformular des Bundeskanzleramts wieder in den Shownotes verlinken und bitte jeden Zuhörer, diese Folge über das Kontaktformular ins Bundeskanzleramt zu versenden.
Oh ja,
Dankeschön.
bitte.
Ja,
Oh ja, bitte.
die Leute sollen
Aber
einem Moment.
Christian, ist das nicht irgendwie ein bisschen paradox? Da steht, also man traut einem über 70-Jährigen zu, ein Land aus einer Wirtschaftskrise herauszuführen in das gelobte Land. Aber einem 50-plus-Jährigen traut man nicht zu, ein kleines Team von 5 Leuten zu führen, weil man sagt, der ist zu alt. Also es passt ja irgendwie gar nicht. Es passt ja irgendwie gar nicht.
Das passt überhaupt nicht. Und dieses Argument zu alt kommt ja grundsätzlich. Das kommt. Und das, was ich jetzt sage, meine ich nicht despektierlich. Das ist einfach nur ein Tatsachenbericht. Selbst bei jemandem, der diesen Job theoretischerweise zu 100% aus dem Homeoffice machen kann, wo er mit dem Rollstuhl an den Schreibtisch rollt, wird abgelehnt, weil er angeblich zu alt ist. Wir sollen bis 70, 80,
Ja,
90
genau.
arbeiten, ab
Genau.
50 finden wir keinen Job mehr.
Ja, aber da habe ich letztens einen coolen Post zu gemacht, weil dann ist es ist ja dann so, ja, es bekommt ja ab 50 bekommen wir alle keine Jobs mehr, weil wir übrigens immer zu sind. Entweder, also ich als Frau, ich kann ja ein Lied von singen, entweder bin ich zu alt, ich bin zu jung, ich bin zu unerfahren, ich bin zu gebärfreudig, ich bin zu, also als Frau bist du sowieso immer zu, ja.
Ja.
Egal, also ich habe mir letztens die Frage gestellt, wann eigentlich das richtige Alter gewesen wäre zu arbeiten. Ja, Gott sei Dank habe ich das die letzten 30 Jahre gemacht. Aber jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren, siehst du? Wir
Den
sind zu
Post,
alt,
den
wir
du.
sind zu jung. Da hatte ich eine coole Idee. Weil wenn wir über 50-Jährigen jetzt demnächst alle arbeitslos werden, ja, und aber bis 70 arbeiten müssen, dann müssen wir halt in den 20 Jahren müssen wir irgendwas machen. Da war meine Idee, wir haben ja dann viel mehr Arbeitslose. Das heißt, wir brauchen ja auch viel mehr Leute im Arbeitsamt oder im Jobcenter, weil machen wir uns mal nichts vor. KI wird ja die nächsten 20 Jahre keinen Einzug halten. Also das wird alles
Die
immer
haben noch
schön weiter gestempelt.
Faxgeräte.
Ja? So, als ich mich als Bildungsträger habe zertifizieren lassen, hat mein Berater gesagt, hör mal, das Wichtigste darfst du nicht vergessen. Du brauchst einen Stempel. Das ist kein Quatsch. Also ich hab hier wirklich einen Stempel ohne Quatsch. Aber egal. Dann könnten wir doch alle im Arbeitsamt anheuern, weil da brauchen wir dann doch Arbeitskräfte. So, das wäre doch eine Idee. Das heißt, blendet
Ja.
zwar wieder den ganzen Behörden Wasserkopf auf, kann man einfach mal drüber nachdenken.
Ich hab mir mittlerweile angewöhnt, wenn ich mit jemandem ins Gespräch komme, sei es Bewerber, wie auch immer, und wir kommen so aufs Alter zu sprechen. Als Beispiel, mir sagt jemand, ich bin 46. Ich sage, herzlichen Glückwunsch. Nach Bundeskanzler Merz kannst du in 54 Jahren in Rente gehen. Also ich rechne immer die Differenz bis 100 aus. Ich habe diesen Witz mit über 100 Leuten mittlerweile gemacht. Das können auch schon 200 sein. Es hat mir noch keiner widersprochen.
Also,
Ich hab einen
es
Arbeitskollegen,
ist
der wollte ein
utopisch.
Nebengewerbe anmelden. Arbeitskollege von mir will ein Nebengewerbe anmelden, das nennt sich firmensarg.de. Das heißt, du bekommst zum 70. Geburtstag einfach eine Holzkiste neben den Arbeitsplatz gestellt, wo du nur noch reinfallen brauchst.
Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, wenn es nicht so traurig wäre, ne? Wenn sie, ich habe jetzt, die Tage habe ich tatsächlich noch, ich weiß gar nicht warum. Manchmal kommen mir Menschen aus meiner Vergangenheit einfach so in den Sinn. Habe ich an einen Kollegen gedacht. Das war übrigens auch so einer. Eigentlich war das ein herzensguter Mensch, der hat nach außen wirkte der immer so hart und einer seiner Sprüche war, das haben wir schon immer so gemacht. Ne? So, das war so einer. Aber eigentlich war das ein ganz töfter Typ. Und der ist in Rente gegangen und ich glaube, nach 2 Jahren Rente plötzlich hört man, der ist tot. Ich denke, wie krass ist das? Also, nee, weiß ich nicht. Also, 70 ist keine gute Idee.
Ja, da läuft es aber drauf hinaus. Und auch das habe ich schon mal gesagt an alle, die im Bundestag sitzen und Geld bekommen. Ich sage nicht, dass sie es verdienen, ich sage nur, die bekommen das. Geben Sie mir 24 Stunden und ich habe mehr Praktikumsplätze für Sie, wo Sie mal im Handwerk knüppeln können oder in der Pflege, um mal einen Eindruck zu bekommen, was es bedeutet, wirklich arbeiten zu gehen, als Sie abarbeiten können. Ich lade jeden ein, mich mal 8 Stunden am Tag in der Industrie zu begleiten. Ich habe einen Arbeitsplatz, der
Manche
nicht
machen
mit
das ja.
körperlicher Anstrengung einhergeht.
Manche machen das ja. Da muss man ja auch mal jetzt eine Lanze verbrechen. Es gibt ja nicht nur
Ja.
die einen Bundestagsabgeordneten und die anderen, ne? Also es gibt ja solche und solche. Manche machen das ja. Es gibt ja auch viele, die sich wirklich versuchen, da durchzusetzen. Aber ich glaube, gegen diese Schranke gibt es einfach, die kommen da nicht durch. Da hast du keine Chance. Das ist wie in einem normalen Job, ja, in einem Konzern. Du hast eine Meinung, dann willst du die vertreten, dann sagt dein Chef dir, Schnäuzchen halten. Sonst haben wir morgen ein Problem, Fräulein. Dann hältst du das Schnäuzchen. Ja, so läuft das. Ja, sind ja viele, die da sich politisch versucht haben zu engagieren, die gesagt haben, danke fürs Gespräch, mache ich nie wieder. Ja,
Richtig.
Haifischbecken. So.
Ich habe eben kurz bevor wir diese Podcast-Aufnahme gestartet haben, habe ich ein Reel auf Instagram hochgeladen. Viele Chefs wollen Feedback ihrer Mitarbeiter, solange es positiv ist.
Ja, genau.
So.
Ja, und das ist auch eine Message übrigens, die ich gerne rausgeben kann. Also sollte irgendjemand auf die Idee kommen, mich zu kontaktieren, ja, weil ihr meine Arbeitsleistung bräuchtet, ja. Also ich bin nicht immer, also ich werde das nicht machen, ja, dass ich jemand Honigs ums Maul schmiere,
Nein.
ja, sondern da kommt Real Talk raus, ja. Und das muss es auch. Es muss, wir müssen viel mehr Real Talk heute sprechen. Wir müssen mutiger sein, Dinge anzusprechen, auch provokant mal zu sein, auch wie wir jetzt gerade die ganze Zeit, ja, und dann machen wir uns mal ein bisschen lustig. Ich glaube, Humor, ohne Humor würden wir alle schon längst die Flinte ins Korn werfen, ja. Aber es muss einfach mehr Real Talk gesprochen werden und die Menschen dürfen einfach nicht Angst haben, Real Talk zu sprechen. Ja, weil
Das
so können wir nicht weitermachen. Das geht nicht.
so, ich behaupte von mir, ich sage das, was Angestellte denken, sich aber nicht trauen zu sagen. Und das tue ich auch. Der Punkt ist aber, diese Führungskräfte, die ich im Ideal beschreibe, wie es sein sollte, die sind für mich Realität. Die habe ich, sobald ich morgen früh an meinem Arbeitsplatz stehe. Wenn mir morgen bei der Arbeit irgendwas auffällt, wo ich sage, das ist ein absolutes No-Go, das geht überhaupt nicht, und ich gehe zu meinem Abteilungsleiter und sage dem das, dann weiß ich, dass das geklärt wird. Dann weiß ich, dass der mir zuhört und dass er ein Interesse daran hat, das aus der Welt zu schaffen. Genauso, wenn ich für die Agentur telefoniere, da habe ich das ebenfalls. Wenn ich da wirklich anbringe, ich habe da dieses und jenes, das passt überhaupt nicht, dann wird das geklärt. Logischerweise muss das in einem vernünftigen Ton passieren. Wenn ich da hingehe und irgendwen
Keine
anbrülle, ist
Frage.
das vorbei.
Keine
Brauchen wir
Frage.
gar nicht drüber zu reden. Respekt ist keine Einbahnstraße. Nur dieses Konzept gute Führungskräfte, das funktioniert. Das gibt es. Das weiß ich, weil mir das jeden Tag vorgelebt wird. Das funktioniert aber auch nur, weil ich meinen Teil zum Gesamtergebnis beitragen will. Wenn ich morgen früh zur Arbeit gehe und sage, ich bin jetzt hier, um 8 Stunden Kaffee zu trinken und Luft wegzuatmen, das wird sich nicht lange angeguckt, was auch nicht funktionieren kann. Ich bin immer noch da, um Geld zu verdienen und dafür muss ich eine Leistung bringen.
Muss das auch wollen. Also,
Richtig.
ich habe eine Kollegin gehabt, die wurde zur Teamleiterin befördert. Die hat aber, wie das ja in den meisten Fällen so ist, kein Führungskräfteseminar, kein Coaching, nichts bekommen. Ja, du machst deine Arbeit gut, deswegen befördern wir dich jetzt. Ja,
Taugt
plötzlich
überhaupt
hast du ein
nicht.
Team. Ja, die hat nach einem Jahr, ich glaube, guten Jahr, hat die gesagt: Leute, ich möchte wieder zurück. Ja, ich habe das nicht gelernt. Ich habe nicht die Möglichkeit, das zu lernen. Ich mache hier mehr kaputt als alles andere. Ich möchte wieder in die Reihe rein, Teammember sein, aber ich kann nicht führen, weil ich es nie gelernt habe. Das fand ich, also die war wirklich ein Paradebeispiel. In den 17 Jahren Konzern, fast 18, ja, war die einzige, die mir auf diesem Weg so begegnet ist. Alle anderen nehmen die Beförderung natürlich mit, ja, die sie natürlich aufgrund, bei uns war das meistens so, aufgrund ihrer fachlichen Leistung erbracht haben, ja, wurden sie Führungskräfte. In meiner Welt wurden sie nur vorgesetzt, aber
Richtig.
führen konnten viele nicht. Nicht alle, es gab welche, die konnten das. Die haben sich selber weitergebildet, die haben gesagt, okay, ich zahle meinen Coach selber, Ja, irgendwann gab es da mal so ein Führungskräfteentwicklungsprogramm bei uns. Und dann haben sie auch gemerkt, okay, dann, ne, wir gehörten ja zum Rewe-Konzern und die Rewe achtet da sehr drauf übrigens. Die Rewe ist da sehr gut aufgestellt. Das heißt, die haben das dann, ne, gemacht. Aber das ist halt die Krux da draußen ganz oft, dass Menschen in Führungspositionen kommen, obwohl sie nicht führen können und nicht führen wollen. Sie wollen eine Beförderung, sie wollen mehr Geld verdienen, aber sie wollen nicht führen, weil ganz ehrlich, Führungskräfte haben einen verdammt harten Job. Verdammt hart. Und das muss man können. Da muss man Bock drauf haben. Das wird nicht in die Wiege gelegt. Du kannst nicht führen,
Bingo.
weil du einfach, weil du ein netter Typ bist. Ja, das kann man aber lernen. Und dafür gibt es
Und
halt, ne, Leadership Coaches. Genau.
du bist nicht die Erste, von der ich das höre. Jetzt kennst du meine Vorträge. Du warst bei der Nacht der Redner in Duisburg. Das Interessante ist, wenn ich dann wieder auf irgendeiner Veranstaltung bin, wo ich eine Speech halte und ich komme vorher mit jemandem ins Gespräch, der mich noch nicht kennt. Ich kenne diese Person auch nicht. Wir kommen auf dieses Thema Führung, höre ich von diesen Personen genau das gleiche wie von dir. Was dann immer der Punkt ist, wo ich frage, ob man sich in mein Google Docs Dokument eingehackt hat, wo ich die Speech niedergeschrieben habe. Weil es genau dieser Punkt ist. Es wird niemand zur Führungskraft geboren. Es kann jeder eine werden, der bereit ist, die notwendigen Dinge zu erlernen und anzuwenden. Was dann aber auch der Grund ist, warum die meisten scheitern. Denn es liegt nicht mehr am Können, es liegt am Wollen. Das würde bedeuten, sich selbst zu hinterfragen, Gewohnheiten zu verändern und Verantwortung zu übernehmen. Und sich
Und ich
jeden
muss Bock auf Menschen haben.
muss Bock auf
Und ich
Menschen haben.
muss akzeptieren und respektieren, dass die Menschen in meinem Team nicht immer unbedingt meiner Meinung sind und nicht immer alles toll finden, was ich auch toll finde. Na? So, und da kommt dann die nächste Hürde. Der Ego.
Richtig.
Ja, hey, Ego, oh, Ego-Kratzen. Und wenn wir jetzt mal gucken, dass, ich kenne die Statistik nicht genau, aber ich habe das letztens. Habe ich das aus einem anderen Podcast mitgenommen, dass der Anteil der Psychopathen und narzisstischen Persönlichkeiten, ja, in Führungsebenen sehr stark vertreten ist. Ich denke, jo, alles klar. Und wenn du so einen Narzissten natürlich kommst mit einem Chef, ich habe da aber eine andere Meinung, dann hast du ein Problem. Ja, aber gut, das geht jetzt zu weit.
Nein, das ist ja richtig. Du kennst das Zitat, was mir der Bundeswehroffizier mitgegeben hat. Führen Sie so, dass Ihre eigenen Männer Ihnen nicht in den Rücken schießen. Und viele Führungskräfte müssen froh sein, dass die eigene Mannschaft unbewaffnet ist, weil die ohne zu zögern abdrücken würde. Das ist einfach mal so. Ich habe diese richtig schlechten Führungskräfte selbst erlebt. Ich habe sie selbst kennengelernt. Ich habe unter denen gearbeitet und das funktioniert auf Dauer nicht. Das
Nein,
kann
das
nicht
ist,
funktionieren.
aber weißt du, ich habe bei einem großen Konzern, dass das Gute an einem Konzern ist ja, dass wenn da irgendwie so ein Brandfeuer ist, ist das nicht schlimm. Das fällt am Ende des Tages, ja, wenn sie die Bilanz nehmen, ja, die Zahlen sich angucken, dann sagen die nicht, ja, wir wissen da bei uns in der Vertriebsabteilung, da gibt es eine schlechte Führung. Komischerweise, ich habe so viele Wirtschaftsausschusssitzungen mitgemacht, wo Zahlen an die Wand geknallt worden sind. Ich habe nicht einmal erlebt, dass in einer Begründung drin stand, wir haben ein Führungsproblem. Nicht ein einziges Mal. Führung wurde niemals als Indikator für schlechte Zahlen genommen. Und ich denke, wieso eigentlich nicht? Weil keiner hingeguckt hat.
Richtig.
Ja, da wurden dann Mitarbeiterbefragungen gemacht, dann wurden die Auswertungen ein Jahr später im Team vorgestellt, wo die Teamleitung schon längst eine andere war, die Hälfte des Teams schon irgendwie ausgetauscht, wo die Leute saßen und haben gesagt, super, jetzt haben wir mal 3 Stunden hier verballert für nichts. Ja, bringt uns überhaupt nicht weiter. Man überhaupt nicht geguckt hat, okay. Und das ganz ehrlich, Christian, das ist das A und O. Das ist das A. In jeder Teambuilding-Maßnahme, wenn du so eine Teambuilding-Maßnahme machst, wie viele Trainer geben dann dem Team eine Aufgabe, die sie vorher noch nie gelöst haben und sagt, das sind die Voraussetzungen, das ist das Material, was ihr habt und jetzt wünsche ich euch viel Spaß, mal gucken, wie weit ihr kommt. Ja? Wenn das ein Team ist, was gut miteinander harmoniert und eine gute Führung hat, ja, dann kriegen die vielleicht jetzt nicht das 1A Kanu dahin, aber das schippert. Das schippert. Ja? Und dann geht es natürlich darum, das Ganze zu optimieren. Aber wenn ich von vornherein da eine scheiß Führung hinstelle, ja, du glaubst doch nicht, dass da irgendwie, dass dann ein Floß irgendwie auf dem Schiff irgendwie zustande kommt. Das funktioniert
Ja,
nicht.
Jahre,
Geht unter.
Jahre her, man hatte sich in den Kopf gesetzt, man wollte was für die Führung machen. Und hat auch für die Führungskräfte einen Coach bestellt Und dann konnten sich Teile der normalen Belegschaft melden, ob sie nicht mitwirken wollten, um mal aufzuzeigen, was ist uns wichtig, was wünschen wir uns und so weiter. Da hatte ich mich bei gemeldet. Und wir sitzen in einem Seminarraum, da saßen die ganzen Abteilungsleiter und Führungskräfte und da saßen die aus der Belegschaft, die sich gemeldet hatten. Und vorne steht dieser Coach und stellt sich vor mit, mein Name ist. Und sagt im zweiten Satz, als ich damals meine erste Million gemacht habe. Da war bei mir vorbei. Da war bei mir Ende. In dem Moment, wo der sich da hinstellt und zu mir sagt, ich bin Millionär, habe ich mir gedacht, und was willst du von mir? Du verstehst meine Situation doch überhaupt nicht. In dem Moment war Feierabend. Das kann nicht funktionieren. Das heißt, ich kann auch mit sowas viel kaputt machen, indem ich einen da hinstelle, der es nicht drauf hat. Der Punkt ist, und das sehe ich ganz häufig, die Angestellten fühlen sich nicht abgeholt. Denen wird irgendwas vorgesetzt, die fühlen sich respektlos behandelt. Da ist ein Umgangston, der nicht funktionieren kann. Ich
Genau.
hab heute einen Blogbeitrag veröffentlicht, da ging es zu diesem Thema befristete Anstellung, die eigentlich in eine unbefristete münden müsste und es kommt einfach nichts. Es wird nicht kommuniziert. Du hast es am Anfang so schön gesagt. Die Leute werden nicht abgeholt. Sie werden zu spät ins Team geholt. Und dann hast du sie gegen dich. Das ist vollkommen richtig. Ich muss mit den Leuten kommunizieren und das passiert nicht.
Wir hatten bei uns, man sagt ja immer, wenn du gute Führungskraft erkennen willst, ja, dann achtest du darauf, einfach mal, ob sie auch die Putzfrau grüßt und die Reinigungskraft grüßt.
Ja.
Wir hatten eine Reinigungskraft bei uns, die war noch cleverer. Immer wenn bei uns, und das war leider eine Zeit lang sehr oft, ja, neue Führungskräfte, weißt du, was die gemacht hat? Die hat einfach mal irgendwas fallen lassen. Neben sich. Ist irgendwas runtergefallen. Und dann hat sie drauf geachtet. Wer hebt mir das auf? Und dann wusste sie. Clever. Ganz schön clever.
Ich habe eine Speech gesehen vor ein paar Jahren. Kennst du Sabine Askedom?
Ja.
Sabine Askedom erzählte von einer Führungskraft aus einem Konzern und in der Abteilung von dieser Frau lief es hervorragend und in den anderen Abteilungen lief es nicht so wirklich. Ich hoffe, dass ich es jetzt richtig wiedergebe. Und dann hat man sie gefragt, wie sie schafft, dass ihre Mitarbeiter wirklich ein Team sind. Da sagt die, ich nehme mir jeden Tag eine Stunde Zeit, um mit den Leuten zu sprechen. Was hat die Führung gemacht, die Konzernleitung gemacht? Das gibt es nicht. Das ist zu teuer. Und da hat die Führungskraft, ich hätte an ihrer Stelle gesagt, okay, da macht, was er wollt, ich bin weg, gibt auch andere Chefs mit schönen Firmen. Sie hat gesagt, ich mache das in meiner Freizeit. Die können mir nicht verbieten, in meiner Freizeit mit meinen Mitarbeitern zu sprechen. Und eine ähnliche Form habe ich erlebt damals. Das war ein Prokurist, mittelständisches Unternehmen, so circa 60 Leute. Und er hatte sich zur Aufgabe gemacht, jeden Morgen durch die Firma zu gehen und sich jeden Tag 3 bis 4 Mitarbeiter auszusuchen. Das waren jeden Tag andere und die Hierarchie spielte keine Rolle. Das war vom Abteilungsleiter bis zum Auszubildenden. Und jeden Tag führte der mit 3 bis 4 Mitarbeitern Smalltalk, 3, 4 Minuten, ganz triviale Dinge. Wie geht's dir? Wie war dieses? Wie war dein Wochenende? Was planst du? Alles, was nicht mit der Arbeit zu tun hatte. Das Interessante hätte ich jetzt gesagt, weil die Frage, wie war dein Wochenende, birgt das Risiko, dass ich sage, absolute Vollkatastrophe. Hätte er gemerkt, ich habe Redebedarf, ich hätte diese Zeit bekommen. Er wäre darauf eingegangen und er hat. Es ging nicht um die Gespräche, es war einfach nur, dass ich interessiere mich für dich als Mitarbeiter.
Genau. Das
Und
ist Gold wert. Das ist einfach Gold wert.
das ist bei meinen jetzigen Abteilungsleitern genau das Gleiche. Die wirklich mal fragen, wie geht's dir, was brauchst du, wo kommst du voran, woran arbeitest du? Nicht, weil die Mikromanagement studiert haben, sondern weil sie sich für uns als Menschen interessieren.
Genau, weil sie sich
Und das.
interessieren.
Das ist der entscheidende Punkt, weil die wirklich wissen, was ich am Wochenende mache, weil sie es hören wollen. Und dann funktioniert das Ganze. In dem Moment, wo man mir signalisiert, es ist mir wichtig, dass du hier bist, funktioniert das.
Genau.
Wenn ich mich morgens krank melden muss, reicht es, wenn ich eine WhatsApp-Nachricht schicke und mich
Genau.
dann melde, wenn ich beim Arzt war. Wenn Samstagmorgen um 9 Uhr eine WhatsApp von meinem Abteilungsleiter kommt, kannst du vorbeikommen, wir brauchen dich, bin ich unterwegs. Das muss auf Gegenseitigkeit beruhen. Und so funktioniert es.
Und die Menschen spüren halt, ob du das ehrlich meinst. Ne?
Richtig.
Management by walking around, super Sache, aber du musst es wirklich so wollen. Ne? Wir hatten, wie gesagt, ich habe ja für die Rewe Group gearbeitet und man mag von ihm halten, was man will. Das ist ein harter Knochen. Das ist ein knallharter Geschäftsmann. Knallhart. Aber der hat es rausgehabt. Eigentlich war er der Erste, der in mir geweckt hat, ich will Feelgood Managerin werden, ohne dass ich zu dem Zeitpunkt wusste, dass es Feelgood ManagerInnen gibt. Ja? Ich saß bei einer Konferenz und der Vorstandsvorsitzende von der Rewe Group, der damalige Vorstandsvorsitzende Alain Cabarrus, hat auf einer Konferenz gesagt: Ich möchte, dass die Menschen, ich möchte den Menschen in diesem Unternehmen kein, nicht nur einen Arbeitsplatz geben, ich möchte, dass sie sich wie zu Hause fühlen. Das hat man ihm so ein bisschen untergejubelt, wie, ah, der will, dass wir unsere Feldbetten jetzt hier auch schon 24/7. Nein, der wollte, dass die Menschen sich wohlfühlen, dass sie eine gute Arbeit leisten können. Ja, und wollte ihnen dafür auch gute Führungskräfte ernähren. Das hat er oft bewiesen. Also der hat, da gab es eine Zeit, da wurden wirklich einige Führungskräfte so doll geschasst. Ja, also das hast du bis hierhin gehört. Ja, der war da sehr radikal unterwegs. Deswegen gibt es auch Leute, die jetzt nicht so Fan von ihm sind, aber ich bin absoluter Fan. Ich durfte ihn oft erleben und habe das auch live erlebt, wie ich auf einer großen Firmenparty im E-Werk in Köln stehe. Ja, Karneval. Stehe ich da. Plötzlich steht jemand neben mir, ein Kopf kleiner. Stand Alain Cabarrus plötzlich neben mir, sagt: Hallo, wer sind Sie denn eigentlich? Er war Franzose, ne? Einen ganz charmanten Akzent. Ja, ich bin, ne, Sabrina. Und, ach, was machen Sie denn bei uns in diesem schönen Unternehmen? So, und dann kamen wir ins Gespräch. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass dieser Mensch, der Vorstandsvorsitzende eines großen Konzerns, wirklich interessiert hat: Wer bist du? Was machst du hier? Und dann kam die alles entscheidende Frage und die hat mich völlig sprachlos gemacht. Da wusste ich erstmal gar nicht, was ich sagen sollte. Als er fragte: Arbeiten Sie gerne bei uns? Geht es Ihnen gut? Und das meinte der ehrlich. Und dann habe ich gesagt: Herr Cabarrus, möchten Sie jetzt eine Antwort, die Sie gerne hören möchten, oder möchten Sie die Wahrheit? Und dann lachte er und sagte: Ich frage, weil ich immer die Wahrheit will. So. Und dann kamen wir ins Gespräch. Jetzt habe ich natürlich nicht abge. Ne, so, ich war nie, wie gesagt, ich bin nicht der Schwarz-Weiß-Mensch. Ich habe gesagt: Ich arbeite wirklich gerne für Sie. Ne, so, und aber, ne, man könnte das und jenes. Und dann kamen wir wirklich ins Gespräch. Also, wir standen auf einer Karnevalsparty. Dann hat er mich irgendwann ein bisschen an die Seite genommen, ja, damit es nicht so laut ist. Und dann waren wir wirklich im Gespräch. Und ich war, Christian, zuletzt, ich war niemand. Also, ich hatte einen einfachen Job. Ich hatte weder eine Führungsverantwortung zu dem Zeitpunkt, nix. Ich war niemand. Ich war eine Personalnummer. 90710 war ich, ja. Aber der wollte das wissen. Und das hat mich so beeindruckt. Mich hat das so beeindruckt, das werde ich wahrscheinlich meinen, ja, ich werde keine Enkel haben, weil ich habe keine Kinder, aber meinen Nichten und Neffen noch erzählen. Ja? Weil das wirklich rübergekommen ist, wie es interessiert mich tatsächlich. Natürlich heißt das nicht, dass er jetzt aufgrund meiner Meinung, meiner subjektiven Meinung, den Laden umkrempelt, um Gottes Willen. Ja, das wäre auch ein bisschen Banane. Ja, dann wäre er auch keine gute Führungskraft. Aber für ihn war das immer wichtig, dass er ein Spiegelbild davon bekommt, was ist an der Basis los. Und dafür hat er sich auf Augenhöhe begeben. Er war immer auf Augenhöhe. Nie von oben herab. Und das ist meiner Meinung nach ein Riesengeheimrezept für Führungskräfte. Augenhöhe, Wertschätzung zeigen, Zeit nehmen, zuhören und es ernst nehmen. Ja. Und auch, wie gesagt, ich habe dem da ja nicht nur Sachen gesagt, die jetzt toll waren, sondern auch Sachen, die, ne, und er hat ja gesagt, es wird immer Dinge geben, die man besser machen kann. Man muss sich davon frei machen, dass alles gut läuft. Ich will, wenn ich will, dass Sie mir nur sagen, wenn es gut läuft, ja, dann brauche ich Sie doch gar nicht fragen, dann muss ich doch gar keine Zeit mit Ihnen verbringen. Das ist doch Banane. Ich will doch wissen, wo sind noch die Stellschrauben, an denen man drehen kann. Ja, und es war so. Der hat da sehr, sehr viel Wert drauf gelegt. Und deswegen für mich einer der besten Top-Manager, die die deutsche Wirtschaft gehabt hat. Ich glaube, jetzt ist er in Rente, der ist danach zu C&A, danach ist, glaube ich, in Rente. Aber er ist wirklich einer der besten. Alain Cabarrus, wenn Sie das hören, ich bin die kleine Sabrina, ich glaube, es ist 20 Jahre her, Sie haben mein Leben geprägt und deswegen bin ich heute Feelgood-Managerin. Vielen Dank dafür.
Wir können ihm die Folge ja schicken.
eine Führungskraft, von der kann man, wie gesagt, knallharter Typ. Ja, sollte sich auch nicht mit anlegen. Ja, wer versucht hat, ihn zu natzen, der hat es sehr schnell bereut. Knallhart musst du, glaube ich, auch in so einer Position, da darfst du nicht irgendwie, darfst du dich nicht vom Karren spannen lassen. Der hat auch sehr wirtschaftlich gehandelt, aber immer zum Wohle aller. Und das ist der springende Punkt. Ne? Ich kann, wenn ich einen faulen Apfel im Korb habe, dann nehme ich den auch raus.
Richtig.
Sonst steckt er die anderen an. Ja? Und dann gefällt es dem Apfel vielleicht nicht. Ja, dass ich ihn jetzt rausgenommen habe. Aber es war einfach notwendig, damit dieser Obstkorb auch weiter lecker schmeckt.
Lieber Arbeitgeber, wir sprechen gerade von Obstkörben, aber Obstkörbe sind kein Benefit. Obstkörbe sind inzwischen zum Synonym für Unterdrückung und Ausbeutung geworden. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal
Nein.
betonen.
Und jetzt möchte ich aber eine Lanze für den Obstkorb brechen. Ja, liebe Arbeitgebende, wenn ihr bisher nur den Obstkorb macht, dann ist das schon mal gut. Das ist ein guter erster Schritt. Ja? Aber ich kann euch mal ausrechnen, wie viel Obstkörbe ihr an eure Mitarbeiter geben könnt, ja, wenn ihr eure sinnlos investierten Personalkosten einfach mal überdenkt und mal schaut, was ihr besser machen könnt. Weil dann kriegen sie alle Vitaminschock, wenn sie dafür Obstkörbe bekehren. Ja. Außerdem, jetzt stell mal vor, das wäre doch so einfach, Christian. Das wäre doch so einfach, wenn ich jeden Tag so ein Ding dahin stelle und es ist alles super. Wir hatten tatsächlich mal eine Führungskraft, die hatte, es gab für Führungskräfte dieses Führungskräfteentwicklungsprogramm und ein Seminarthema war gesund führen. Da haben die Führungskräfte sich schon lustig drüber gemacht, bevor sie da waren, ja? So. Und dann kamen die wieder am nächsten Tag, hat sie im Team tatsächlich einen Obstkorb hingestellt. Ungelogen, genauso passiert. Und hat gesagt, so, jetzt habe ich dafür gesorgt, dass ihr alle gesund bleibt und weitermachen. Habe ich gestern gelernt. Das Erste, was ich gemacht hätte, ich hätte wahrscheinlich die Trainerin irgendwie entlassen. Hätte vielleicht gesagt, okay, ich glaube, wir brauchen jemand anders.
Was ist mit dem Chef los? Der war auf dem Seminar gestern. Okay, dann ist der um 11 Uhr auch wieder normal.
Ja, es ist nicht einfach, aber man muss da wirklich, man muss da Bock drauf haben. Und genau das ist ja auch der Grund, warum es viel gut ManagerInnen gibt. Ja, die sind ja die Brücke, die sind ja die Vermittler, die sind die Profis, die sich damit auskennen, die wissen, ja, was es dafür braucht. So, die sind quasi Unterstützung für die Führungskräfte, aber auch für die Mitarbeitenden. Ja, sie sind das Bindeglied. Wir sind nicht gegen Führungskräfte. Auch wenn das manchmal so scheinen mag. Wir sind nicht gegen Führung. Um Gottes Willen, wir wollen gute Führung. Wir wollen gute Führung.
Man könnte mir auch unterstellen, ich wäre gegen Chefs, aber nein, das bin ich nicht. Ich bin gegen schlechte Chefs, ich bin gegen schlechte Führung, ich bin gegen schlechte Führungskräfte, die sich für die Krone der Schöpfung, was Führung angeht, halten.
Ich bin
Ich
aber auch
bin.
gegen schlechte Mitarbeiter, die sich faul auf die Haut setzen.
Das ist
Bin
der
ich auch.
nächste Punkt, richtig. Und das funktioniert nicht.
Genau.
Deswegen gehen wir schön jeden Tag weiter raus und sorgen dafür, dass es ein Stück weit besser wird.
Und Christian, wir werden nicht müde. Wir werden
Nein.
nicht müde. Ich werde so lange über Feelgood Management reden, bis es der Letzte nicht mehr hören kann. Und glaub mir das, ich habe das gestern Abend, als ich dann auch diesen Podcast gehört habe. Nochmal, also wer kommt denn eigentlich auf die Idee, das kann ja nur ich sein, ungeskriptet, den Podcast ungeskriptet zur Einschlafhilfe zu nehmen. Weißt du, das ist ja völlig gaga. Egal, 2,5 Stunden war ich wach. Ich habe es so gefeiert, als Dominik Feelgood Management ins Spiel gebracht hat und hat gesagt, wir brauchen das, wir brauchen es. Einer der Top-Unternehmer da draußen, der sagt, wir müssen das alles wieder menschlich machen. Wir müssen zuhören, wir müssen mit dem Menschen zusammen den Fortschritt wagen. Das war einfach, ich kann es nur noch mal wiederholen. Pack's bitte in die Shownotes oder schreibt mir oder wie auch immer.
Ich sag's nochmal, Führung ist kein Talent, sondern eine Entscheidung.
Richtig, es ist eine Entscheidung, die man auch überdenken sollte. Nicht
Und
jeder ist dafür geeignet oder hat da Bock drauf. Du musst es
richtig.
lieben.
Und lieber Arbeitgeber, ein Arbeitsplatz ist ein Abo-Modell und eure Mitarbeiter entscheiden sich jeden Tag aufs Neue für das Abo-Modell.
Ja, das stimmt. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir sind ja, es ist ja heute ein bisschen anders. Na, du erlebst das wahrscheinlich tagtäglich in deinem Recruiting-Alltag. Es gibt eine Verschiebung vom Arbeitgeber zum Arbeitnehmermarkt. Ja, damals, als ich in der Personalabteilung war, wir haben da täglich stapelweise Bewerbungen bekommen. Stapelweise. Ja, und dann musstest du wirklich gucken, okay, wie selektierst du? Ja, für wen entscheidest du dich? Wie machst du es fair? Wie machst du es richtig? Ja, das war nicht einfach. Aber heute ist es genau andersrum. Heute ist es genau andersrum. Wenn ich heute mit meiner Qualifikation, ja, und da gibt es viele tausend andere Menschen, die dafür gesorgt haben, dass sie eine gute Qualifizierung haben, dass sie wirklich gut aufgestellt sind. Wenn die sich heute einen Arbeitsplatz suchen, Arbeitgeber, ja, dann gucken die genau hin. Die gucken bei Kununu, die sprechen Leute bei LinkedIn an, die sprechen in ihrem Netzwerk, ja, die fragen, lohnt sich das, sich da zu bewerben? Hast du Erfahrung? Welche Erfahrungen hat dieser Arbeitgeber? Das heißt, die Arbeitgebenden sind heute in der Position, dass sie sich um die Menschen bewerben. Ja? Und das, wie du das vorhin gesagt hast, damit zu werben, dass ich pünktlich bezahle und wasserfrei ist und so, das, sorry, aber das ist, wenn ihr darüber nachdenkt, was ihr von den Menschen erwartet, die bei euch arbeiten wollen, dann hinterfragt man genauso kritisch, was ihr bietet. Ja? Und da muss ich auch anfangen. Ich muss mir das angucken. Und das kann ich nicht machen, indem ich die Menschen, die bei mir arbeiten, nicht gut behandle, ja, und dafür verbrannte Erde sorge, meine Kununu-Bewertungen stinken zum Himmel und dann erwarte, ja, ich habe eine tolle Recruiting-Agentur und Marketing-Agentur engagiert, die mir für viele tausend Euro einen ganz tollen Recruiting-Prozess aufbauen und dann kommen die Leute zu mir, fangen an und die sind nach 3 Wochen wieder weg.
Es fällt immer noch im Vorstellungsgespräch der Satz vielen Dank, es kommt in ein paar Tagen eine Antwort. Nur mittlerweile fällt dieser Satz von den Bewerbern. Ja, ich
Ich
sehe
habe von
es.
einem Unternehmer live und genauso
Ja.
passiert, Christian. Der hat ein Vorstellungsgespräch mit einem potenziellen Azubi. Und der hat in dem Gespräch gemerkt, boah, der ist tough. Der ist tough, den will ich. So, und dann ging das Gespräch weiter und dann sagte dieser junge Mann, entschuldigen Sie, wenn ich jetzt hier einen Cut mache, aber Ihre Zeit, die ist total wertvoll und meine natürlich auch, aber Ihre als Geschäftsführer, Ihr Stundenlohn ist ein bisschen höher als meiner. Ich glaube, wir können hier einen Cut machen. Ich glaube, das matcht zwischen uns nicht. Dem ist die Kinnlade auf halb acht gefallen. Das hat er noch nie erlebt. Der war sich so klar, dieser junge Mann, dass er gesagt hat, nee, das matcht nicht. Wir werden nicht glücklich miteinander. Ihr Unternehmen verfolgt andere Werte als ich, ja, und wir werden das nicht matchen. Der war völlig geschockt. Der hat gesagt, Sabrina, das gibt's doch gar nicht. Ich sage, ja, welcome to new work. So sieht es da draußen aus. Die Menschen suchen sich heute ihren Arbeitgeber aus. Ja, und dann reicht es nicht, wenn du eine nette Recruiting-Website hast. Das nützt nichts.
Ich sehe es ja bei uns schon, was an Ausbildungsplätzen unbesetzt bleibt, weil du die Auszubildenden einfach nicht mehr hast. Du kriegst diese Stellen nicht mehr
Doch,
besetzt.
doch,
Deswegen.
ich habe Kunden, da bin ich jetzt Anfang August, bin ich da, ja, die haben 15, die anderen 18 Ausbildungsplätze. Ohne Problem. Ohne Problem. Handwerk. Handwerk und IT. Kein Problem.
Ist eine
Weißt du warum?
Ausnahme.
Nee. Das spricht sich rum. Die müssen keine große Kampagne fahren. Das spricht sich rum. Bei denen musst du dich bewerben. Die sind super. Die
Ist
haben
immer
kein
noch eine
Problem damit.
Ausnahme. Und genau das ist der springende Punkt, weil nämlich dieses ganze Thema Employer Branding überhaupt noch nicht auf dem Schirm ist. Weil nämlich genau dieses ganze Arbeitgebermarkenaufbau bei denen, die am lautesten brüllen, ich kriege keine Leute. Bei denen ist Employer Branding noch nie angekommen.
Weißt du was? Ich kann dir aus dem Stegreif zwei sehr bekannte LinkedIn-Influencer nennen. Beides Unternehmerinnen, Frauen, ja, Frauen. Zwei Unternehmerinnen mit etlichen Mitarbeitenden. Sehr bekannt. Schreien ganz laut raus: Employer Branding, bla 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 bla, Mitarbeiter, Unternehmenskultur, so groß. Eine riesen Followerschaft. Kann ich dir jetzt aus dem Stegreif, das sage ich jetzt natürlich nicht, ja, wer das gerne wissen möchte, spricht mich gerne an. Kann ich dir aus dem Stegreif sagen, wenn du da anfängst zu arbeiten, ja, da kannst du auch gleich sagen, alles klar, ich besorge mir jetzt schon mal einen Termin beim Psychologen. Entschuldigung, dass ich das so sage. Ja, völlig crazy. Das ist auch wieder dieses, ich streue Puderzucker über einen Misthaufen, so damit jeder denkt, das ist ein Schokokuchen. Dann beißen die rein und merken, oh, schmeckt scheiße. Reicht heute nicht mehr, das spricht sich rum. Die beiden, bin ich mir ziemlich sicher, von denen ich gerade gesprochen habe, bin ich mir ziemlich sicher, die werden auf kurz oder lang völlig auf die Nase damit fallen. Weil die
Richtig.
ersten Leute, die sagen, boah, tolles Speech gehört, mega, da will ich arbeiten, dann gehen die bei Kununu rein und denken, oh, ach, du ahnst es nicht. Aber nicht wirklich, also es ist nicht so, dass ich sage, hier, da sind drei Bewertungen und dann sagen zwei, ist es nicht so gut. Ja, sondern da sind wirklich viele repräsentative Bewertungen, wenn du mit den Leuten, bin dann ja auch jemand, ich will es dann ja auch wissen. Ja, ich bin dann über LinkedIn, habe dann Kontakt zu ehemaligen Mitarbeitenden, aktiven Mitarbeitenden aufgenommen, wollte einfach mal wissen, wie ist es denn da? Habe mich als potenzielle Bewerberin ausgegeben, die alle gesagt haben, boah, lass das lieber. Lass das lieber, ich suche auch schon was anderes. Du sagst, wie krass. Employer Branding, also dieses Self-Branding, das funktioniert wunderbar. Ja, weil ich ordentlich
Es muss
Puderzucker
aber was
verschwende.
dahinter stehen. Das ist der springende Punkt. Das, was ich nach außen verkaufe, das muss ich innen drin aber auch tatsächlich leben.
Genau.
Wenn ich nur
Und
eine tolle
genau.
Fassade drum baue, bringt das nichts.
Genau. Das ist nämlich das Thema. Ne? Das ist das, was viele vergessen. Ja, ich hole mir mal so eine richtig geile Marketingagentur, die machen so eine richtig
Funktioniert
fette
nicht.
Social Media
Nee.
Kampagne. Ja, oder ich stelle mir einen Coach an die Seite, der mich bei LinkedIn so richtig geil als Unternehmerin darstellt. Ja, und ich bin ja also wirklich sehr eloquente Menschen. Ganz sympathisch. Ne? Also die haben ganz viele Follower, die das alle liken und sagen, boah, wie toll und super und klasse. Und im Grunde genommen, alle, die sie kennen, also die, die live kennen, wissen, aber da siehst du mal, wie das funktioniert. Wie heißt das? Social Blending? Funktioniert wunderbar. Auch bei so einer riesen Followerschaft. Da denkst, ey, da müssen sie auch hintergucken. Die eine führt ein Unternehmen, wenn ich das sage, kennt das, jeder zweite kennt das. Und da müssen wir dran arbeiten, weil sonst wird das nichts. Das wird auf kurz oder lang geht das in die Hose. Das mag kurzfristig funktionieren, aber auch langfristig wird das nichts. Wir müssen
Ich
uns
kann.
eingestehen, wenn es nicht läuft. Und das ist auch kein Beinbruch. Weißt du, ich feiere ja immer die Unternehmer, die sagen, Frau Tenbring, kommen Sie mal her. Ja, ich weiß, ich muss jetzt hier das Visier hochklappen. Ja, ich habe lange hier drei Affen gespielt. Nichts hören, nichts sehen, nicht sprechen. Ich weiß, das wird jetzt hart. Ja, bereiten Sie mich und meine Führungsmannschaft mal darauf vor mit Ihrem Team, dass wir das gut managen, weil wir wissen, wir müssen da jetzt genau hingucken. Wir haben keine andere Chance. Wir müssen uns der Wahrheit stellen, nur so können wir was ändern. Und Christian, das sind die, die vielleicht vorher schlechte Führungskräfte eingesetzt haben, ja, wo wirklich viel Unruhe im Team ist. Aber alleine diese Tatsache, dass sie ihrem Team zeigen, okay, wir sind bereit, wir hören jetzt hin, wir wissen, wir haben Fehler gemacht, wir hören uns das jetzt an und wir werden was dagegen tun. Alleine das motiviert die Leute schon, dass sie sagen, krass,
Wenn sie
cool.
merken, dass es ernst gemeint ist und nachhaltig ist.
Genau.
Ich
Und das,
kann bei,
Menschen
ja,
vergeben, Menschen
richtig.
vergeben.
Nur ich kann einen riesen Werbebanner an die Firma hängen draußen, wo drauf steht, wir suchen Teamplayer.
Ja.
Wenn alle potenziellen Bewerber, die da langfahren, wissen, weil der Arbeitgeberruf so dermaßen zerstört ist, dass die keine Teamplayer, sondern Verschleißteile suchen, wird da
Ja.
keiner drauf anspringen.
Wir suchen
Das funktioniert.
Verschleißteile. Wäre auch mal ein
Ja,
schöner Slogan.
das wäre ehrlich.
Ja,
Es
einfach mal
gibt
ehrlich sein.
Führungskräfte, die
Genau.
ihre Mitarbeiter als Verschleißteile betrachten. Und sobald die Verschleißteile verschlissen sind, werden neue Verschleißteile gesucht. Das Problem ist in Zeiten des Fachkräftemangels, die Verschleißteile werden weniger. Und dann redet man den noch
Ja.
vorhandenen Mitarbeitern ein, glaubt bloß nicht, dass wir auf euch angewiesen sind. Draußen stehen 10 neue, die euren Job machen können. Ich habe noch nirgendwo einen stehen sehen.
Und weißt du, das ist ja Marktwirtschaft, BWL erstes Semester, ja, Angebot und Nachfrage, ja, die Verschleißteile werden ganz schön teuer mit der Zeit. Das wird richtig teuer,
Das
weil
ist ja,
das Angebot ist nicht mehr da.
wenn du diese Chefs hast, die sich darüber beschweren, dass sie keine Mitarbeiter kriegen, stelle ich immer eine Frage. Warum soll ich bei dir arbeiten? So, und dann kommt der gleiche generische Blödsinn wie immer, ne? Die pünktliche Bezahlung, wir hören unseren Leuten zu, wenn mal was ist, können die früher Feierabend machen. Ich sage, okay. Ich sage, das habe ich überall. Warum soll ich bei dir arbeiten? Warum soll ich meine Lebenszeit bei dir gegen Geld eintauschen? Und dann gibt es zwei Sorten von Unternehmern. Es gibt die ohne Fachkräftemangel, die liefern dir da eine Antwort drauf. Und es gibt die mit Fachkräftemangel, die können nichts mehr sagen.
Ja. Es war so lustig. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so sagen darf, aber ja gut, das war mein Empfinden. Grüße gehen raus. Meine Kollegin und ich, wir waren auf einer Azubi-Messe. Ja? So. Wir sind ja auch manchmal ein bisschen fies. Wir gehen ein bisschen rum und stellen so provokante Fragen. Wir wollen einfach wissen, wie weit ist der Arbeitsmarkt? Ja, wie ist das da draußen? Ja, weil wenn wir nicht irgendwelche Schnittstellen haben oder irgendwie rausfinden, wie es da draußen wirklich ist, ja, dann können wir auch schlechter mal drüber sprechen. So, also gehen wir raus an die Front. bewerben uns auch ab und zu mal irgendwo und gehen zu Vorstellungsgesprächen, auch immer sehr lustig, ja, um einfach mal rauszufinden, ne, wie ist es da und so. Sehr spannend. Jedenfalls sind wir zu dem Stand eines hier in der Nähe ansässigen Kreisstadt. Ich sag nicht welche, es könnten jetzt mehrere sein. Ja? Ich sag nicht welche. Sind wir dann dahin? Dann habe ich gefragt, also Stand war leer. Ja, da standen dann drei Standmitarbeiter, ob die aus dem Recruiting waren. Ich gehe mal da stark von aus, weil es war ja nun mal eine Jobmesse. Ich mal von aus, Recruiting-Mitarbeiter. Wirklich steif und Kragen, es war eine Azubi-Messe. Ja, also wirklich schicki gemacht und wirklich, ne, ganz, ganz steif, also so wie man sich das bei einer Behörde vorstellt. Ja. Bin dann dahin, lächelte mich jemand an, sagt: Schönen guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Ich sage: Ja, sag ich, mich würde interessieren, was ich oder meine Tochter davon haben, bei Ihnen zu arbeiten. Genau die Frage, die du gerade parat hattest. Da fiel ihm alles aus dem Gesicht. Wie meinen Sie das jetzt? Ich sage, naja, so wie ich die Frage gestellt habe, ne? Warum sollte ich mich bei Ihnen bewerben? Drehte der sich zu dem Plakat um? Ja, weil wir haben das und das und wir haben das. Ja, aber was unterscheidet Sie denn von anderen Arbeitgebenden? Weil ich könnte ja jetzt auch zu dem Stand da drüben gehen. Das kann ich sagen, die Stadt Münster. Die ist genau gegenüber, da könnte ich hingehen. Die haben ja den gleichen Job wie Sie zu besetzen. Warum sollte ich mich denn bei Ihnen bewerben? Und dann kam eine Kollegin dazu, die merkte, dass die Stimmung kippte, weil der jetzt nicht mehr wusste. Dann kam die dazu und anstatt die Situation zu retten, macht sie sich direkt den Kopf größer und sagte: Wieso wollen Sie das denn so genau wissen? Da habe ich gedacht: Naja, wir sind doch hier auf einer Jobmesse. Ist doch eine Jobmesse, oder? Gucke ich meine Kollegin an, sie sagt: Nee, Jobmesse, heute sind wir auf Jobmesse. Ich sage: Ja. Ja, so wie das halt selbstverständlich ist. Wir haben natürlich das und das und das und das machen wir auch noch. Und übrigens, wir haben auch das und das und das und das. Ich sage: So, aber die wurde wirklich schnippisch. Ja? Ich habe gedacht: Heidebimbam, was habe ich denn gemacht? Also, Christian, du kennst mich ja jetzt ein bisschen. Ne? Ich bin ja eigentlich immer ein freundlicher Mensch. So, ich bin
Ja.
jetzt nicht irgendwie böse oder so. Ich bin da wirklich, na, natürlich mit der Absicht rauszufinden, was bieten die, was machen die als Arbeitgeber? Aber das wurde direkt so, hä? Und die haben mich dann da auch stehen lassen. Also wir wurden wirklich abgeklatscht. So. Und dann sind wir dann einen Schritt weiter raus, weggegangen, sage ich zu meiner Kollegin, ich sage: Schau mal, weißt du, was auffällig ist? Dieser Stand hier. Diese Menschen, die da stehen, die gucken ja schon so unfreundlich drein. Das heißt, du hast ja schon als junger Mensch sowieso, ja, aber generell Hemmung, dahin zu gehen. Junge Menschen sowieso, die sind natürlich jetzt auch noch nicht so selbstsicher wie ich mit meinen 46 Jahren. Ja, ich weiß, mir kann keiner die Butter vom Brot nehmen, aber wenn du da 16, 17 bist, dann ist das nochmal eine andere Nummer. Sag ich, deswegen ist der Stand leer, weil die so unfreundlich sind, sag ich. Und wenn Menschen das beobachten, wie die jetzt gerade mit uns gesprochen haben, dann gehen die erst recht nicht hin. Natürlich nicht. Aber die spiegeln ja anscheinend das wider, wie es in
In
dieser
der Leben ist.
Kreisbehörde gelebt wird. Sag ich, aber jetzt kommt der Knaller, sag ich, das wundert mich jetzt nicht, weil ich weiß von dieser Kreisbehörde. Ich habe schon vieles darüber gehört und es wäre auch ein Arbeitgeber, wo ich nie hingehen würde. Aber ich wollte einfach noch mal wissen, wie ist das hier so? Sag ich, und jetzt machen wir mal das Paradeball. Jetzt gehen wir mal rüber zur Stadt Münster. Dann sind wir in die Richtung gegangen. Der Stand war voll. Jeder Recruiter, der da war, war im Gespräch. Nur eine nicht. Die kam gerade von hinten. Die hatte vielleicht gerade irgendwie was getrunken oder wie auch immer. Die kam von hinten, kam dann rein, sah uns. Ja, wir gingen leicht drauf zu, lächelte und sagte: Ach, wollen Sie zu mir? Da habe ich gesagt: Ja, vielleicht gerne. Tja, sagt sie, kann ich Ihnen denn helfen? Ich sage: Ja, habe ich dir genau die gleiche Frage gestellt. Boah, sagt sie, Stadt Münster, sagt sie, muss ich echt sagen, die haben sich echt gemacht. Also man sagt ja Kommunen immer nach, so und so. Sagt sie, aber die Stadt Münster hat da wirklich viel getan. Kann ich Ihnen mal ein bisschen was zu erzählen, wenn Sie möchten? Haben Sie Zeit? Ich sage: Ja, klar, deswegen bin ich ja hier, ne? Ja, klasse. Wir haben, Christian, wir haben ein 1A-Gespräch mit der geführt. Die war so offen, die war so nett, die war so freundlich. Ich sagte: Naja, das ist halt so in Behörden. Da gibt es natürlich noch ein paar Dinge, die wir besser machen müssen und besser können. Natürlich gibt es immer, sagt sie, aber wissen Sie, Stadt Münster macht da wirklich schon viel und die bemühen sich, weil die haben erkannt, wir müssen heute anders unterwegs sein. Und wir können jetzt den großen Frachter, den können wir jetzt nicht einmal stoppen und umdrehen. Das braucht seine Zeit. Sagt sie, aber es ist wichtig, Ja, dass die Anstrebungen dazu da sind und dass sie erkannt haben, wir müssen was tun und das ist so viel wert. Weil ich habe mich dann natürlich auch als Feelgood-Managerin geoutet, habe gesagt, ne, wir testen das und so. Ne? Das, ach, spannend. So, und dann kam ins Gespräch. Es war toll. So. Und dann habe ich zu meiner Kollegin gesagt, ich sage, siehst du, das ist doch ein gravierendes, das ist krass, ne? Die liegen beide nebeneinander, haben die gleichen Jobs. Natürlich die Stadt Münster wahrscheinlich in einem größeren Umfang als diese Kreisstadt. Aber im Grunde genommen sind es die gleichen Jobs, wo würdest du dich bewerben? Brauche ja nicht lange reden. Hätte ich jetzt gar nicht die ganze Geschichte erzählen müssen, nur so ein bisschen. Hättest du ja schon eine Meinung von dir gehabt, wo du dich bewirbst.
Richtig.
So, und wenn er nach außen schon so aussieht, wenn das das beste Bild ist, wen meinen die denn gewinnen zu können? Die Leute, die wirklich was drauf haben? Oder die Leute, die sagen, ich kriege eigentlich nichts Besseres mehr? Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber so ist es doch.
Ist absolut auf den Punkt gebracht. Genau das ist das Thema.
Es ist wie die Esma, meine liebe Esma Gangami hat ein Buch geschrieben, warum Bewerben wie Dating ist. Ja? Und da in diesem Buch macht sie ganz klar, wie ist das denn, wenn ich date? Suche ich denn jemanden, der meinen Ansprüchen überhaupt nicht genügt? Nee, das muss doch matchen, das muss doch passen. Auf beiden Seiten. Wir sind nicht mehr in der Lage, da kommt wieder das Thema Fachkräftemangel, wir sind nicht in der Position, dass wir als Arbeitgeber bestimmen, wer bei uns arbeitet. Sind wir nicht mehr. Wenn wir ganz viel Glück haben, können wir noch mitreden. Ich muss auch was bieten. Ich muss auch was mit zum Date bringen. Ja, ich kann mich nicht usselig anziehen und erwarten, dass George Clooney mir jetzt die Rose schenkt. Kann ich nicht. Geht nicht. Ja, das muss gleichberechtigt sein. Augenhöhe. Ja, und wenn ich als Arbeitgeber gefragt werde, was hast du denn zu bieten? Weil so haben Bewerbende das jahrzehntelang gelernt. Kommst in ein Gespräch rein, ja, was haben sie denn zu bieten? So haben wir das gelernt. Jetzt stellen wir aber die Fragen. Was habt ihr denn zu bieten? Und dann darf ich nicht überrascht sein. Ja, es ist, kann ich dir sagen, also vielleicht merkt man das so ein bisschen, ich liebe das, was ich tue.
Vor allem merke ich gerade, dass dieses Thema so groß ist, dass, und ich weiß, Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen, aber wir beiden sind noch nicht fertig. Wir machen mal irgendwann noch eine zweite Folge.
Es gibt, ja, gibt es immer was zu quatschen.
Wir haben
Immer.
jetzt eine Stunde 45 rum.
Oh mein Gott.
Das ist mit die
Mein
längste
Gott.
Podcast-Folge, die ich bisher gemacht habe. Deswegen, wir lassen das hier einfach mal wirken und wir nehmen mal noch eine zweite Folge auf, weil dieses Thema ist unendlich lang, da bin ich absolut bei dir.
Krass, wie schnell die Zeit verflogen ist. Ja, das ist, da, es gibt halt da auch viel zu tun. Na,
Ja.
das ist ja auch kein Sprint, den wir da hinlegen, sondern Marathon. Ja, und für einen Marathon braucht man einfach Ausdauer. Das sage ich meinen Feelgood-Managerin auch immer. Ne? Wenn das, ja, wir wissen, für uns ist logisch, was sich da draußen ändern muss. Aber dieser Frachtervergleich von der Recruiterin der Stadt Münster war gar nicht so verkehrt. Ja? Wenn wir erkennen, dass der Frachter sich drehen muss, ist das der erste Schritt und der ist unheimlich wichtig. Das ist nämlich die größte Hürde, die Arbeitgebende gehen müssen. Zu erkennen, wir haben ein Problem. So. Und dann können wir uns überlegen, wie wir das Problem anpacken. Und nur dann kommen wir ins Tun. Solange wir hier einen auf drei Affen machen, wird sich nichts bewegen. Aber solange gibt es uns, Christian, die immer wieder den Finger in die Wunde legen und sagen,
Richtig.
ey.
Und ein Problem, was gut beschrieben ist, ist halb gelöst, definitiv. Ich muss nur erstmal wissen, was ist das Problem und ich muss die Bereitschaft an den Tag legen, dieses Problem tatsächlich lösen zu wollen.
Genau. Das ist das Allerwichtigste. Damit beginnt die große Reise. Und viele haben es geschafft. Sehr viele haben es geschafft.
Du hast mittlerweile nur noch die Wahl, dass du es schaffst oder du bist weg vom Fenster.
Genau.
Die Unternehmen, die jetzt entweder schon viel machen oder damit anfangen. Das sind die, die auch in Zukunft Mitarbeiter haben, die wirklich gute Mitarbeiter haben, die richtig was bewegen wollen. Die anderen, die sind in ein paar Jahren weg vom Fenster.
Ja, und da ist nicht das Thema, dass das Produkt nicht nachgefragt ist. Wir haben hier bei uns eine Siedlung, ja, der einzige Bäcker fußläufig erreichbar, hat geschlossen. Nicht, weil die Kunden nicht da sind. Die Kunden sind da. Aber er hat keine Leute mehr, die die Brötchen über die Theke reichen. Bäcker macht zu. Ende im Gelände. Spiel das Spiel richtig, ansonsten spielst du nicht mehr mit. Ganz einfach. Und das wird durch KI und einiges, das wird sich noch radikaler lösen. Noch radikaler. Also ich habe auch noch, ich habe hier einen Umschlag, ich habe das vor, als ich mich damals selbstständig gemacht habe, habe ich mit dem ersten Kurs habe ich einen Deal gemacht, habe gesagt, passt auf, Leute, ich schreibe jetzt ein paar Arbeitgebende auf, von denen ich denke, dass sie in 10 Jahren, wenn sie sich nicht ändern, ja, wenn sie nicht einen anderen Kurs fahren, was der Umgang mit ihren Mitarbeitenden angeht, die wird es in 10 Jahren nicht mehr geben. Die schreibe ich jetzt auf, die, die mir einfallen, die kommen in einen Umschlag und diesen Umschlag klebe ich zu und den mache ich in 10 Jahren auf. Bin mal gespannt. Bin mal gespannt. Kriegst du nicht mehr alle zusammen. Aber in 10 Jahren mache ich den auch. Und dann werde ich mir das angucken. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe mich da so weit aus dem Fenster gelehnt, aber da war ich einfach sicher. Wenn die die Kurve nicht kriegen, gibt es sie nicht mehr. Außer du bist wirklich, du hast eine super Monopolstellung. Ja, aber die haben wir natürlich von Anfang an ausgeschlossen, weil das ist natürlich nicht repräsentativ, ne? Sondern du bist austauschbar mit deinem Produkt.
Bei der Monopolstellung, jetzt mal ganz ehrlich, wann hast du das letzte Mal um Kodak Farbfilm fotografiert?
Warte, nee.
Ja.
Nee.
Also.
Gut, mein Lieber. Es hat mir Spaß gemacht.
Wir setzen das auf jeden Fall fort.
Sehr gerne.
Ja. Hast du noch irgendwelche Abschlussworte, noch irgendwas, was du den Zuhörern mitgeben möchtest?
Ja, werdet nicht müde. Für alle, die, ich meine, die Menschen, die deinen Podcast hören, ja, die wollen ja was verändern. Ja. Man denkt immer, das ist so eine große Nummer. Aber jeder Einzelne kann dazu beitragen, dass es besser wird. Jeder Einzelne. Mit kleinen Schritten. Wir sehen das in unserer Community. Da kommen die Leute mit so Kleinigkeiten um die Ecke und dann geht dir das Herz auf und denkst, boah, was hast du mit dieser Kleinigkeit, die du heute in deinem Team da umgesetzt hast, was hast du da für eine Wirkung erzielt? Also werdet dessen nicht müde. Ja? Einfach weitermachen. Einfach weitermachen, die Welt Tag für Tag ein ganz kleines Stückchen besser machen. Und jeder von uns kann dazu beitragen. Und wenn ihr Inspiration braucht, ne, sehr gerne in der Happy at Work. Link kriegt ihr von Christian. Seid ihr herzlich willkommen in unserer Community, wo wir uns dazu immer regelmäßig austauschen, Inspiration geben. Wo Christian auch einmal die Woche mit seinem Feel-Good-Benefit der Woche um die Ecke kommt.
Der einen tatsächlichen Benefit darstellt und nicht nur einen Obstkorb. Irgendwann poste ich mal kostenlose Luft zum Atmen. Mal gucken, wem das erstes auffällt.
Oh ja. Ja, da bin ich mal gespannt.
Gut,
Ja.
nee. Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit einer weiteren Folge Casino oder Recruiting, der Podcast zum Thema Mitarbeiterbegeisterung aus der Sicht eines Angestellten. Wünsche eine erfolgreiche neue Woche. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Ciao, ciao.